Werbung.
Ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir euch heute Saily vorstellen, weil das ist ehrlich gesagt auch was für mich und ich bekomme direkt ein bisschen Fernweh dabei.
Das verstehe ich gut. Saily ist ein eSIM-Anbieter und mit dem könnt ihr euch schon vor eurer Reise ganz unkompliziert ein Datenpaket für euer Reiseziel holen. Gerade wenn es außerhalb der EU geht, also zum Beispiel in die USA oder nach Südafrika oder Indien, dann kann das super praktisch sein, weil ihr euch um Roaming oder eine SIM-Karte vor Ort überhaupt keine Gedanken machen müsst.
Genau, also zum Beispiel, wenn ich jetzt für eine Woche in die USA fliege, dann kann ich da zum Beispiel auswählen, wie viel Datenvolumen ich brauche, ne? Und je nachdem, ob ich zum Beispiel nur Maps oder WhatsApp benutzen will oder aber auch unterwegs mal Videos hochladen will oder Filme streamen will, kann ich dann halt gucken, wie viel ich genau an Datenvolumen mitnehmen will.
Genau, und Saily bietet Datenpakete für über 200 Reiseziele an. Also wenn ihr die eSIM vor eurer Reise eingerichtet habt, verbindet die sich dann bei der Ankunft ganz automatisch mit dem lokalen Netz und ihr seid also direkt online, wenn ihr wollt.
Wenn ihr also dieses Jahr noch verreist, Leute, oder gerade euren nächsten Urlaub plant, dann schaut doch mal bei Saily vorbei mit unserem Code Jack und Sam, alles klein geschrieben, das und ausgeschrieben, Jack und Sam, bekommt ihr 15% Rabatt auf euer erstes Saily-Datenpaket.
Oh mein Gott, Jaco, ich hätte jetzt so heftig Bock.
Ich auch. Und dann unterwegs flexibel sein, spontan mit Freunden oder Familie FaceTime, schnell mal was nachschauen oder Nachrichten verschicken, auch wenn man gerade irgendwo an einem super abgelegenen Ort ist und man da nicht irgendwie nach WLAN suchen braucht oder irgendeinen Shop braucht, um sich eine Karte zu kaufen.
Ja, genau. Also Leute, ladet euch die Saily-App runter und nutzt beim Checkout unseren Code Jack und Sam oder geht zu saily.com/Jack und Sam und sichert euch die 15% Rabatt auf euer erstes Saily-Datenpaket. Vielleicht ist das ja schon genau das Richtige für die nächste Reise. Wir verlinken euch das Ganze aber auch wie immer im Linktree, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf kleinen Zettelchen ziehen und dann darüber sprechen.
Hallo. Namaste.
Namaste.
Ey, wir haben seit 3 Wochen oder so nicht mehr gesprochen. Also wir haben seit 3 Wochen, glaube ich, keine neue Folge Jack und Sam aufgenommen. Kann das sein, so in etwa?
Bis letzte Woche war alles vorproduziert und es ist, also wir beide haben uns zwar gesprochen, aber hier im Podcast schon ewig nicht mehr. Und ich begrüße erstmal alle, das ist irgendwie voll die Special-Special-Folge, ich begrüße alle zur winzig kleinen Halloween-Ausgabe. Wir haben einen kleinen Halloween-Touch heute mit drin. Ja, und es fühlt sich an wie so ein Comeback gerade für mich.
Ja, weil das ist so, man ist so raus. Das ist so, ich muss jetzt auch gleich erstmal üben. Vielleicht merkt ihr es, wir sind aufgeregt. Wir haben viele Holper-Dings da drin, weil wir einfach nicht mehr gewohnt sind, ins Mikrofon zu sprechen. Wir müssen jetzt erstmal wieder reinkommen.
Ist so. Und ich bin auch ein bisschen nervös und ich muss das jetzt einmal kurz ansprechen, damit das einmal gesagt ist, bevor ihr irgendwie denkt, ich bin, keine Ahnung, hier werden Leute um mich rum erschossen oder so. Bei euch ist jetzt Halloween oder ein Tag vor Halloween, das ist das Fest, was euch gerade beschäftigt. Bei mir ist aber gerade Silvester. Also heute Abend ist hier quasi der Wechsel vom alten ins neue Jahr. In Indien.
Aha.
Das bedeutet, wenn man im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du es hörst, Sam, aber
ich habe eben schon was gehört.
Es ist halt so krass, hier ist das Lichterfest, heißt es, glaube ich, Diwali. Und es ist so eine Kombi aus Weihnachten und Silvester. Das bedeutet, das neue Jahr beginnt und gleichzeitig ziehen sich alle schick an, alles wird dekoriert mit Blumen und Lichtern. Also hier sieht es wirklich aus wie so Weihnachtsbeleuchtung überall. Und die Leute kaufen halt super viel, also der Konsum geht hoch, ist irgendwie wie so eine Kombi bei uns aus Weihnachten und Silvester und es wird halt geböllert, 4 Tage lang und die haben hier die ganzen Böller, die bei uns illegal sind.
Also ich habe nämlich eben einen gehört und der hörte sich wirklich an wie ein Schuss, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, der direkt in der Nähe des Mikrofons war. Du hast geredet parallel und deswegen habe ich nicht gefragt, aber ich habe es gehört, es war sehr laut. Okay, krass, das wusste ich gar nicht.
Und das Ding ist, Sam, ich bin im dritten Stock und alle Türen und Fenster sind zu. Weißt du, wie draußen auf der Straße ist es so laut, dass ich denke, mein Trommelfell platzt. Ich weiß nicht, wie die das aushalten. Ich habe gestern so oft geschrien, weil ich wirklich mich so, also es ist so unangenehm, dass ich wirklich gestern, also es ist wirklich heftig, also dass es mir auch ein bisschen Angst macht, durch die Straße zu gehen.
Ach so, okay, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Es ist für dich jetzt also nicht blöd, dass du im Hotelzimmer sitzt und denkst, okay, draußen findet gerade Silvester statt und ich sitze jetzt im Hotelzimmer ich weiß nicht, wie spät haben wir es bei euch? Wie spät ist es in Rishikesh aktuell?
Bei mir ist es, ich guck mal gerade, 18.14 Uhr. Also ich kann auf jeden Fall jetzt nach unserer Aufnahme kann ich noch runter ans Wasser gehen und kann noch ein bisschen gucken, was da abgeht. Aber ich werde mich auf jeden Fall irgendwo in eine Ecke in einen Café setzen und werde mir Oropax reinmachen, weil ich bin eigentlich wirklich nicht lautstärkenempfindlich, gar nicht. Aber das, was die hier manchmal abfeuern, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Das explodiert einfach nur und wirklich das. Wenn ich mir das angucke, wie die Kinder das hier benutzen, ich glaube, da kannst du einen ganzen Arm dran verlieren, was die hier hochgehen lassen. Das ist voll krass.
Okay. Also nochmal ganz kurz zur Orientierung. Ich finde das auch ganz interessant, oder ich wusste es lange nicht. In Deutschland ist es hingegen gerade 14.45 Uhr. Das heißt, in Indien, ihr seid 3,5 Stunden später.
Später?
Mhm, ja. Genau. Genau, richtig. Okay, so ist das nämlich gerade. Wow. Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir uns jetzt hier connected haben. Wir haben im Vorfeld gerade ja schon gesprochen. Jaco ist gerade in einem Hostel. Du bist nach wie vor in Rishikesh, ne?
Ich bin nach wie vor in Rishikesh, chill in meine Base und schlender durch die. Also es ist wirklich eine faule Reise. Ich habe heute jemanden getroffen in einem Café, der ist seit Juni unterwegs mit dem Zug von Deutschland aus und hat mir erzählt irgendwie von Usbekistan und von Kasachstan und jetzt ist er in Indien und in 2 Wochen ist er in Nepal und ich dachte so, okay, wow, ich sitze hier am selben Fleck seit 4 Wochen.
Aber ich,
also es ist eine chillige Reise.
Aber Moment mal, ich will jetzt nichts vorwegnehmen für zum Beispiel den Fun- oder Abfaktor, aber Jaco, war es nicht so, dass du die erste Woche auch nicht gechillt hast? Da hast du doch viel Sport getrieben, Yoga gemacht und meditiert, oder?
Ja,
das haben wir ja alles noch gar nicht mitbekommen.
Oh mein Gott, stimmt. Ja, ich war die ersten 7 Tage war ich in einem Ashram hier. Das ist, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was das ist. Das ist wie eine Yoga Meditationsschule. Wie man sich so ein tibetisches Kloster, nee, oder so ein buddhistisches Kloster vorstellt, nur mit Sport.
Mhm.
Quasi. Genau. Ja, das war schon gut anstrengend. Danach war.
Vom Sport her oder mental?
Alles. Also, ich sag mal so, es ist einfach ungewohnt, ne? Also ich habe ja eigentlich so meinen eigenen Rhythmus am Tag als Selbstständige. Ich stehe auf, wann ich will und habe halt so meine Ansprüche an mich, die ich erfüllen muss. Aber ich kann ja eigentlich so größtenteils machen, was ich will. Und das war halt 5.30 Uhr aufstehen. Dann, ich kann dir ja mal den Tagesplan sagen. Um 5.30 Uhr aufstehen, um 6 Uhr ist dann eine Stunde Meditation. Dann sind 90 Minuten Yoga. Dann ist Frühstück.
90 Minuten Yoga finde ich voll lange.
Ja, aber es ist so ein bisschen, also ja, es ist lang, aber ich finde eigentlich, also ich persönlich finde es die perfekte Länge für Yoga, weil halt so alles mit drin ist, das Aufwärmen und das Atmen hinterher, also so Atemübungen hinterher. Es ist halt nicht nur Hardcore-Sport die ganze Zeit, sondern es soll dich halt so richtig relaxen zum Schluss. Es ist jetzt nicht 90 Minuten Sonnengruß immer wieder im Kreis und heftig.
Okay,
und,
weil ich finde, wenn ich 30 Minuten Mady Morrison mache in die mittlere Stufe, dann bin ich richtig im Arsch und merke es auf jeden Fall am nächsten Tag.
Ich würde sagen, eine halbe Stunde Mady Morrison ist quasi Teil davon und die andere Stunde sind so, manchmal ist auch einfach eine Übung üben. Also zum Beispiel, okay, wir üben heute den Kopfstand. Und dann ist man halt eine Viertelstunde jeder damit beschäftigt, mit Hilfe vom Lehrer oder der Lehrerin, das hier halt irgendwie zu üben und so. Weißt
da wäre ich gerne dabei gewesen, wenn da, keine Ahnung, 15 Leute versuchen, Kopfstand zu machen. Das hätte ich gerne gesehen, das muss ich wirklich sagen.
Ja, es ist also, es ist ja auch wirklich alles dabei von Leuten, die das halt einfach so aus dem Stegreif können, weil die schon mega lange Yoga machen, bis zu Leute, die quasi, wenn sie versuchen, an ihre Füße zu kommen, bis zu ihren Knien kommen oder so und dann halt quasi bei null anfangen und das erste Mal mit Yoga in Kontakt kommen, ist halt alles dabei, ne? Dementsprechend und siehst du halt Leute umfallen, aber auch Leute, die einfach eine Viertelstunde im Kopfstand bleiben.
Und hast du jetzt schon eine Goldmedaille beim Kopfstand machen oder geht's?
Nee, ich habe keine, also ich kann dir? Einen Kopfstand. Ich habe das damals beim Pole Dance gelernt. Da macht man das auch. Das ist quasi, der Pole Dance Kopfstand ist derselbe Kopfstand wie der Yoga Kopfstand.
Aha.
Aber ich kann das, also ich habe es bisher nur an der Wand geübt. Also es ist ja so ein Kopfstand auf den, nicht auf den Händen, sondern auf den Unterarmen und auf den Kopf. Genau. An der Wand kann ich's, aber im Raum traue ich's mich nicht, weil ich noch sehr doll Angst habe, umzufallen. Man kann das voll gut üben, wenn jemand eine zweite Person hilft und sozusagen einen stoppt, wenn man zu weit drüber geht oder so. Aber Kevin und ich wollten es halt immer beide üben. Dementsprechend habe ich es dann halt an der Wand gemacht. Aber es ist wirklich gar nicht schwer. Also es ist nicht so schwer wie ein Handstand oder so.
Ja, cool. Ja.
Genau, ja, und dann ist Karma-Yoga, da macht man halt irgendwas für andere oder für den Ashram, so wie Unkraut zupfen oder abspülen oder Boden wischen oder sowas. Dann ist meistens so ein Spaziergang, also dass man irgendwie so zusammen in die Natur geht oder so. Dann hat man freie Zeit und dann ist abends irgendwie, dann ist nachmittags Unterricht, also dann redet man so über Yoga und die Philosophie dahinter und lernt halt so noch zusätzlich Sachen, die Theorie dahinter. Und dann ist abends dasselbe nochmal rückwärts. Also 90 Minuten Yoga abends und eine Stunde Meditation und Abendessen. Und dann ist Feierabend.
Und kann man was skippen? Also konntest du irgendwann mal sagen so, ich habe Bauchschmerzen, ich kann gerade nicht? Oder hast du alles wahrgenommen?
Ja, ich habe, das werde ich gleich noch im Fun-Faktor erzählen.
Okay.
Ich hab nicht alles wahrgenommen. Vor allen Dingen, also ich glaube, dass im Ashram Corona rumging, weil ich hab im Ashram Probleme mit meinen Bronchien gekriegt. Also ich hatte so ein bisschen Atemwegsprobleme. Oh Gott, hast du das gehört?
Oh Gott, ja, das habe ich gehört. Das war richtig, richtig, richtig laut.
Oh mein Gott, ich habe Angst, dass irgendwann mein Balkon hier abgesprengt wird oder so. What the fuck?
Das tut mir so leid. Das war ein Böller?
Das war ein Böller. Und ich bin im dritten Stock und ich habe die Explosion gerade hier aus dem Fenster gesehen.
Jock, was ist denn mit den Kühen, die da rumlaufen?
Ja, das ist, also ich versuche mich nicht zu sehr drüber aufzuregen, weil wenn man in diese Wutspirale kommt, dann steigert man sich da rein. Aber ich mache mir ganz doll Sorgen um die Kühe und die Hunde, also um die Tiere draußen.
Ja, das ist schon in Deutschland ist das ja so, aber die sind ja häufig auch, in Räumen, in Wohnungen, in Häusern und haben BesitzerInnen. Und da laufen die ja auch viel frei rum, ne? Ich weiß nicht, wie das bei Hunden ist. Gibt's da viele Straßenhunde?
Ja, sehr viele Straßenhunde. Und ich habe auch gestern gesehen, dass einer so ein Ding angezündet hat. Und also nicht so krass wie das, was wir gerade gehört haben, aber schon so ein Ding, was knallt und sich im Kreis dreht. Und 2 Meter weiter stand halt ein Mops und hat sich halt total erschrocken und hat dann halt 5 Minuten durchgekläfft. Und ich denk so, oh mein Gott, was muss in diesem Hund gerade vorgehen? Nur was... Ich versuche mich nicht reinzusteigern, weil ich kann ja nichts machen, außer vielleicht zu so einem Mensch. Also das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn ich mitkriege, dass ein Tier in der Nähe ist, hinzugehen und zu sagen, hey, mach mal nicht in der Nähe von den Tieren.
Ja.
Aber ansonsten, das ist ja so, als würdest du bei uns Silvester rumlaufen und den Leuten draußen sagen, das ist voll schlecht für die Umwelt. Also das ist ja eine unendliche Aufgabe.
Ich weiß, aber irgendwie denke ich mir, es ist doch so naheliegend. Es ist doch so fucking naheliegend. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man da einfach sagt, man braucht man es ganz ehrlich, brauchen wir das noch? Brauchen wir noch Böller? Brauchen wir das noch? Ich meine, ja, wir feiern alle das neue Jahr und ich finde es auch total in Ordnung, wenn es 2 große Feuerwerke gibt irgendwo in der Stadt, ja? Aber dass da jeder Hans und Franz und die ganzen Tiere, die sich halt immer so hardcore erschrecken und Vögel und Umweltverschmutzung, ich fühl's halt null. Sorry.
Ich war da. Ich verstehe das, wieso Leute das beibehalten wollen. Ich verstehe es wirklich, weil ich kann es nicht ändern und stehe dann aber auch. Oh mein Gott, es tut mir so leid.
War das schon wieder ein Böller? Ich dachte, da wäre gerade ein Schrank umgefallen in deinem Zimmer oder so.
Nein, das war ein Böller. Ich hoffe, die Rauschunterdrückung in der Bearbeitung kann das ein bisschen rausfiltern. Ja, also ich stehe auch um 12 Uhr draußen und habe dann dieses romantische Gefühl von, ich gucke in den Himmel und denke, oh mein Gott, alle Menschen in derselben Zeitzone, also gefühlt in dem Moment für mich, alle Menschen auf derselben Welt, sehe ich gerade am Himmel. Das ist ein schönes Gefühl, aber die negativen Aspekte sind einfach zu groß. Und das ist einfach Umwelt und Tiere. Das ist einfach zu krass. Und zwar jeder, der irgendwie einen Hund oder eine Katze hat, die schon mal so richtig verstört davon war. Ey, ich hatte damals einen rauer Dackel. Gott, war der verstört nach seinem ersten Silvester. Wir haben den die ganze Nacht gesucht, weil der weggelaufen ist. Der hat sich irgendwo im Zelt versteckt und wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. War wahrscheinlich wie wenn du als Mensch denkst, der Krieg bricht aus. Ja, das war ganz schlimm. Der war erst 1 Jahr alt. Und da habe ich das erste Mal das hinterfragt und gedacht so, ja, Kacke, für wie viele Tiere ist das so? Und damit denken wir ja noch nicht mal an die Tiere, die, wo nicht jemand hinterherläuft und die findet und die reinholt und alles zusperrt und vielleicht klassische Musik anmacht. Keine Ahnung, ich mache mal diese YouTube-Beruhigungsmusik an Silvester für Tiere, sondern die Tiere, die draußen rumlaufen, ne?
Ja, ich find's auch crazy. Naja, okay, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt gerade da gelandet sind. Wir waren wahrscheinlich abgelenkt,
ja, weil es hier knallt die ganze da drauf. Ja, also vielleicht, es tut mir total leid, Leute. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht. Manchmal ist eine halbe Stunde Ruhe und manchmal ist die halbe Stunde, da geht alle 2-3 Minuten was hoch. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich kann es leider nicht verhindern. Am besten ist, wir ignorieren es einfach und verfallen nicht bei jedem Knall in ein Gespräch darüber, wie scheiße Böller sind.
Ja, ich weiß. Also wir haben ja eben schon im Vorfeld eine halbe Stunde telefoniert, da habe ich nur einen gehört. Wir können ja mal gucken, wenn ich rede, kann man es ja auch mal ganz gut rausschneiden. Ich muss dazu gerade auch sagen, dass mein Nachbar oben drüber, der ja auch sehr speziell ist, sagen wir es mal so, gerade auch, naja, so tut, als würde er die Decke zum Einstürzen bringen wollen. Es ist richtig, richtig laut, auch auf meiner Seite aus. Von meiner Seite aus, ich verstehe auch nicht, was da los ist, aber es fühlt sich an, als würde er gleich runterkrachen.
Jaco und Sam mitten in der Geräuschkulisse.
Wirklich unglaublich. Aber ich hoffe immer, ich mache das ganz oft so beim Schneiden, dass wenn ich rede oder wenn du redest, dass ich dann den Krach von der anderen Person dann rausschneide. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer kriegen ganz oft gar nicht mit, wie sich das in Wirklichkeit bei uns anhört.
Ja, das willst du ja aber auch nicht. Ich merke das ja auch, du kennst das ja auch, wir nehmen was auf und auf einmal passiert irgendwas, ne? Zum Beispiel, es klingelt und der Freund geht an die Tür oder so, ne? Und dann willst du eigentlich weiter im Gespräch konzentriert sein, aber es kommt so eine innere Unruhe auf, dass du dich gar nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren kannst. Und das ist halt die Scheiße.
Das stimmt.
Ja, und ich versuche jetzt, das einfach komplett auszublenden und nur noch hier bei dir zu sein. Und weißt du was, Sam? Ich habe auch schöne Geräusche mitgebracht, weil ich war heute in einem Laden mit indischen Musikinstrumenten und war shoppen und ich dachte, ich mach dir mal 4 Geräusche.
Oh, 4 Instrumente oder was hast du dann gekauft?
Eigentlich habe ich nur 2 Arten von Instrumenten gekauft, aber ich habe 4 Sachen vor mir liegen. Ich zeig's dir mal. Zum einen das hier.
Eine Rassel,
weil ich will ja professionelle Kirtan-Sängerin werden. Oder bei diesen ganzen Hippie-Meetings quasi, wo Leute zusammensitzen und singen, ist immer so eine Schale mit so Zeug, wo man was rausnehmen kann und dann nimmt jeder, ob er ein Taktgefühl hat oder nicht, eine Rasse raus. Und dann klingt das einfach.
Aber habe ich das richtig erraten?
So ja.
Ja, okay. Sehr cool.
Ich habe noch eine andere Rasse und zwar die. Okay, klingt aha eigentlich genauso. Aber ich brauche ja viele verschiedene, aus denen die Menschen wählen können. Dann habe ich noch eine Flöte. Okay, warte mal. Ich habe die noch nie gespielt. Die hat Kevin sich gekauft. Vielleicht kriege ich das ja jetzt sogar hin. Warte. Okay, das war auf jeden Fall schon mal ein Schuss in den Ofen.
Ich habe gar nichts gehört, Jaco. Was war das?
Nee, da war auch nichts.
Ach so, wie sieht denn diese Flöte aus? Scheiße. Weißt du, wie sich das anhört?
Ja.
Wenn so ein Kind mit extrem viel Speichel im Mund durch so eine Röhre spricht, dass da so ganz viel Feuchtes drin ist. So hat sich das gerade für mich angehört. Eine Röhre, wo ganz viel Feuchtes drin ist.
Ich verstehe das nicht. Was soll das?
Wie sieht diese Flöte aus? Beschreib sie mir mal das, bitte kurz.
Das ist ein, also wie so eine, also es ist eher nicht so eine, wie heißt das, so eine Blockflöte, sondern eher so, wie heißen die denn, die man so seitlich spielt? Querflöte. Und Kevin hat das heute im Laden gespielt. Ich kann es leider gerade nicht vorspielen. Und es sah richtig einfach aus. Und ich Kevin, dachte, ich könnte dir das jetzt. Scheiße.
Einfach das ist richtig schön. Das war ein richtig stabiles Cis.
Okay, warte. Ich spiele euch jetzt was vor.
Nein, das kann ich nicht ernst nehmen. Jaco, das hört sich an, wie das jetzt zum Feuerwerk
gehört. Okay, gut. Und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen obendrauf. Und das ist das.
Oh, das ist schön.
Eigentlich nur so Glocken. Ja, toll. Für mich sind, glaube ich, nur was die Musikinstrumente, die man schüttelt.
Ah, schade.
Herrlich.
Ja, ich so. Finde es trotzdem schön. Kannst du uns vielleicht am Sonntag, wenn diese Folge online geht, vielleicht kurz ein Foto bei Instagram droppen oder so? Weil ich will es mir auch sehr gerne mal angucken.
Ja, ich mache ein Foto und ich lade auch, okay, dann genau. Ich habe nämlich heute gefilmt, wie Kevin in diesem Laden das gespielt hat mit diesen Typen. Und dann poste ich das am Sonntag. Dann kann man sehen, wie es eigentlich klingen soll.
Oh, das wäre ganz toll. Da hätte ich, das würde mich nämlich freuen.
Klang voll schön, so als, ich weiß nicht, ob das zueinander passt, als würde ein Mensch in Tibet auf dem Berg eine Flöte spielen. Naja.
Okay, fast. Gut. Du warst nah dran, Jaco.
Ja, ich übe noch ein bisschen. Ach, Sam, aber so viel zu meiner Reise. Wie geht's denn dir?
Doch, ganz gut, muss ich sagen. Ich habe durch die letzten 3 Folgen viele liebe Nachrichten auch von HundebesitzerInnen bekommen oder von Hundetrainerinnen und so weiter. Und ich habe ganz viele Tipps bekommen. Das ist natürlich auch immer noch ein großes Ding gerade. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und nach wie vor ist alles hier sehr hundbezogen tatsächlich in meinem Alltag. Aber ich war letzte Woche bei der Therapie und ich habe meine Therapeutin 4 Wochen lang nicht gesehen, aufgrund, weil ich einen Termin verschwitzt habe und dann war sie im Urlaub und so weiter. Und dann hat sie mich wieder gesehen und dann meinte sie, ja, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber irgendwie wirken sie ausgeglichener. Und dann habe ich ihr diese ganze Geschichte erzählt und sie war so voll positiv und das hat sich alles richtig, richtig gut angefühlt, dass man da auch nochmal von außen so was Nettes gesagt bekommen hat. Und was ich auch richtig toll finde, ist, ich meine, man kennt es ja als selbstständige Person, du hast es selber gerade gesagt, man hat das Glück, sich den Tag selbst einzuteilen, aber man hat natürlich auch den Nachteil, dass man nicht weiß, wann man Feierabend machen soll, weil man muss die ganze Zeit irgendwie abliefern und mir fiel es halt immer unfassbar schwierig, Pausen zu machen. Weder Mittagspause, abends, irgendwann, Wochenende, es war immer für mich eine Herausforderung, anständig Pausen zu machen. Und der Hund hilft mir gerade auf jeden Fall dabei, besser zu relaxen. Deswegen habe ich eine viel bessere Tagesstruktur. Geil. Und komme jeden Tag auf meine 10.000 Schritte, Jaco.
Oh Mann, das habe ich schon. Weißt du was, das haben mir so, also ich habe 3 Freundinnen, die halt keine Tagesstruktur von außen vorgegeben bekommen und die einen Hund haben. Und die haben das auch alle 3 gesagt, dass es zwar ein Fluch, aber auch ein riesengroßer Segen ist, dass sie einfach, egal bei welchem Wetter, allein schon morgens aus dem Haus müssen zum Beispiel.
Ja, Mann. Übelst geil. Ich liebe das. Die Morgenrunde ist die schönste. Ich gehe extra früh, wenn die anderen HundebesitzerInnen noch nicht unterwegs sind, damit ich einfach meine Ruhe habe und damit es halt noch ganz ruhig ist hier auf St. Pauli. Das liebe ich sehr. Und ja, das gibt mir total viel. Und ich mag es tatsächlich auch, obwohl ich es nicht für möglich gehalten hätte, weil ich ja eine Sonnenanbeterin bin, im Regen zu gehen. Ich mag es, wenn ich möglichst wenig Leute sehe, wenn ich wenig Spaziergänger sehe und so. Das finde ich einfach übelst geil, wenn man dann so bei sich ist und das ist irgendwie, man ist sehr achtsam. Ich vergesse auch ständig mein Handy und man ist so voll bei sich, bei den Bewegungen, bei dem anderen Tier und ja, das ist irgendwie voll cool, muss ich sagen. Ja, aber die, was soll ich sagen? Ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, die regt mich auch auf, sehr oft. Die regt mich auch sehr oft auf.
Hast du ein Beispiel, was sich am meisten aufregt? Was ist euer größter Streitpunkt?
Ich höre gerade einen ganz tollen Podcast dazu. Oh Gott, der wurde mir auch von einer Hörerin empfohlen. Wie hieß der nochmal? Stunde, Hundestunde, irgendwie sowas. Das sind 2 Martin Rütter HundetrainerInnen, also eine Hundetrainerin und ein Hundetrainer. Und die haben gesagt, so ja, man kann testen, wie respektvoll der Hund dir gegenüber ist. Dann habe ich diese Sachen mal ausgetestet und ich sag mal so, Respekt hat die vor mir nicht. Die weiß einfach, wie sie ihren Willen durchkriegt. Das habe ich jetzt herausgefunden. Also zum Beispiel, wenn dich ein Hund so anstupst und so gestreichelt werden will, ne? Und das macht die schon echt forsch. Die Sache ist, das merkt man bei ihr nicht, weil die nur 6 Kilo wiegt. Und so, wenn das ein Hund wäre, der 30 Kilo wiegt, die würde mich richtig umnocken, Alter. Und du denkst immer so, oh ja, süß, oh cute. Nee, Pustekuchen, die weiß ganz genau, wie sie ihren Willen durchkriegt. Das regt mich auf jeden Fall mega auf. Da versuche ich jetzt konsequenter zu sein, weil sie mir dadurch halt irgendwie, ja, sie kriegt halt immer ihren Willen. Sie guckt sich dann süß an und dann, ja, jetzt will ich wieder hier hin und dahin und sie ist halt so eine kleine Prinzessin. Um Gottes Willen, ich will ja auch, dass es ist, so, ne? Aber das muss natürlich auch irgendwie in Grenzen gehalten werden. Und manchmal gibt's beliebig einen kleinen Pissefleck in der Wohnung. Weiß nicht, woran es liegt. Ich gehe so oft mit ihr oder wir gehen so oft mit ihr und manchmal so random. Wir haben jetzt gesagt, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen, woran es liegt, ob das irgendwie Aufregung ist oder so, weil wir haben noch nicht das Gefühl dafür, woran das liegt. Aber manchmal ist sie einfach so zwischendurch ein kleiner Pipi-Fleck.
Ist halt die Frage, ist sie nicht richtig stubenrein oder ist es was? Ich weiß nicht, also zum Beispiel meine Oma hatte damals einen Dackel, der halt stubenrein war und niemals in die Wohnung gemacht hat. Aber zum Beispiel, sobald meine Oma das Haus verlassen hat und wenn es nur eine halbe Stunde war, kam sie wieder und er hat auf den Tisch gepisst. Obwohl er nie auf dem Tisch war. Also wir wussten nie, was das zu bedeuten hat. Ob das eine Art Rache ist oder so? Keine Ahnung.
Ja, vielleicht auch Frustration. Die Sache ist, wir können sie nicht alleine lassen. Wir können sie keine Sekunde alleine lassen, weil sie sonst das ganze Haus zusammenkläfft. Das müssen wir noch üben. Auch ein guter Punkt. Und das mit dem Pinkeln, wir haben es selber noch nie mitbekommen. Wir wissen, es war die ersten 3 Wochen gar nichts. Also es war total stubenrein, perfekt. Und wir haben die Zeiten so beibehalten. 4-mal am Tag gehen wir und einmal davon sehr lange. Also so 2 Stunden oder so, 1-2 Stunden. Und deswegen war so, okay, daran kann es jetzt eigentlich nicht liegen. Wir wissen nicht, ob es ein kleines Trotzverhalten ist, eine kleine Aufmerksamkeit, ob sie eine Blasenentzündung hat. Keine Ahnung. Markieren, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung, frag mich nicht.
Kläffen oder jaulen, wenn ihr rausgeht. Ich erinnere mich, dass Nisi genau dasselbe Problem hatte oder hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte sie sich da eine Übung irgendwie rausgesucht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber sie ist so richtig oft am Tag, also so manchmal 10-mal hintereinander, hat sie irgendwie den Schlüssel in die Hand genommen, hat Geräusche gemacht und dann weiß nicht, ob die Hunde dann Sitz machen muss, dann ist sie rausgegangen. Und dann ist sie kurze Zeit, also so 1 Minute später wieder reingekommen und das hat die irgendwie teilweise so oft es ging am Tag gemacht. Und genau. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Ach, du kennst das, ja. Ich weiß nicht,
genau,
was
das soll man machen. Wir haben das auch gemacht tatsächlich. Also, dass dieses Schlüssel in die Hand nehmen, Schuhe anziehen, dass das halt nichts Besonderes mehr ist. Weißt du, dass die nicht aufgeregt sind dadurch und nicht schon so aufmerksam gucken. Und Hunde haben angeblich kein Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht so richtig, aber dann, wenn du erstmal 30 Sekunden rausgehst, dann mal 5 Minuten und so. Das haben wir auch schon geübt. Na, wir waren immer nur in der Nähe. Also wir waren dann, sind dann auf den Dachboden gegangen zum Beispiel. Der ist 2 Stockwerke drüber. Und dann war sie auch ruhig. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich noch nicht getraut, sie lange alleine zu lassen, weil sie relativ territorial ist. Also sobald sie was im Hausflur hört, geht die ab. Und das macht die halt auch, wenn wir nicht da sind. Und das heißt, wir müssen uns üben und trainieren. Das ist eine riesige Aufgabe. Keine Frage, es ist trotzdem irgendwie gut und auch schön, Fortschritte zu sehen, aber es sind auf jeden Fall so ein paar kleine Baustellen, wo ich denke, da muss ich auf jeden Fall noch durchblicken, aber wie gesagt, dieser Podcast, der hilft, wir haben uns jetzt eine Hundeschule rausgesucht oder beziehungsweise eine Hundetrainerin und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Gucken wir mal.
Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich auch. Also, dass man nicht das Haus verlassen kann, das geht halt gar nicht. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Das finde ich ganz furchtbar, dieses Gefühl, dass das raubt mir Freiheit. Dass ich nicht mal gerade ein Paket abholen könnte. Boah.
Das wäre halt voll der Gewinn, ne? Wenn das sozusagen, wenn ihr das schaffen könntet, dass sie das kann.
Ja, absolut, voll. Naja, das war jetzt schon wieder ein bisschen Hundegeblabber.
Werbung.
Boah, Sam, ich habe gerade wieder so ein Horrorszenario mit einem Internetvertrag gemacht. Der lief 2 Jahre und ich wollte ihn halt vorzeitig kündigen. Ich bin aus dem Büro ausgezogen und habe den nicht mehr gebraucht, ne? Dann habe ich da angerufen, also telefonisch habe ich dann mit diesem Mitarbeiter diesen Vertrag gekündigt. Und dann dachte ich mir jetzt im August so, huch, warum buchen die denn immer noch ab? Und dann habe ich da wieder angerufen und was soll ich dir sagen? Hat keiner vermerkt, dass das da gekündigt wurde am Telefon.
Ja, sowas am besten immer schriftlich direkt kündigen.
Hab ich sogar gemacht. Davor habe ich da eine Kündigung hingeschickt, aber mein Fehler nicht als Einschreiben. Die ist wohl auch komischerweise niemals angekommen.
Oh mein Gott, scheiße. Ja, ich glaube, wir kennen alle diese Knebelvertrag-Horror-Szenarien. Und genau deshalb finde ich so toll, dass es heutzutage auch Alternativen gibt. Und da kommt zum Beispiel Frank ins Spiel. Wer hier gehen will, kann einfach gehen. Und da könnt ihr monatlich in der App einfach kündigen. Keine versteckten Kosten, kein Kleingedrucktes, einfach nur eine App, die auch euer Handytarif ist. Und ihr könnt einfach mit PayPal, SEPA, Apple Pay oder Google Pay bezahlen. So einfach darf es doch bitte sein, 2026, oder?
Ja, und bei Frank bekommt ihr 25 GB für 10 Euro oder 50 GB für 15 Euro im D1-Netz und natürlich inklusive 5G. Und ihr müsst einfach nur die App runterladen, Leute, und dann seid ihr in wenigen Minuten mit so einer eSIM direkt startklar.
Und mit unserem Code JackundSam5 bekommt ihr jeden Monat sogar nochmal 5 GB extra on top. Den Link zur Frank-App und den Code packen wir euch wie immer in unseren Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet.
Ja, so Sam, was sagst du denn? Also wir haben ja, okay, wir haben einmal den Fun- und den Abfaktor, aber wir haben ja auch 2 kleine Gruselgeschichten rausgesucht. Was ist dein Feeling? Zuerst Fun- und Abfaktor oder zuerst Gruselgeschichte?
Boah, schwierig. Also Gruselgeschichte, du hast gesagt, du hast Halloween-mäßig, hast du was vorbereitet, richtig? So ein paar Geschichten, um uns da so abzuholen.
Ja, ich habe halt überlegt, was wir machen könnten, ne? Und wir haben letzte Woche schon die Cozy Herbstfilme gemacht und ich habe gedacht, was zu Halloween halt mega gut passen könnte, wären Halloween Filme, aber dann habe ich halt gedacht, das ist ja total Schwachsinn, wenn wir diese Woche schon wieder eine Filme Sexy 7 machen. Das ist ja vielleicht auch dann gar nicht so spannend und so nach dem Motto, ne?
Ja.
Und dann habe ich halt überlegt, was wir machen könnten und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht nur eine kleine, wir können ein bisschen Gruselmusik reinmachen und vielleicht uns kleine Gruselgeschichten erzählen. Und ich habe einfach
bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte den ganzen Vormittag andere Sachen zu tun. Jaco hat jetzt 2 kleine Geschichten rausgesucht, die liest uns jetzt vor. Oder wie ist das?
Ja, genau. Ich bin da nur auf die Idee gekommen, weil im Ashram hatten wir nämlich auch einen Abend, wo jeder aus seinem Land was mitbringen sollte und die meisten haben halt so Tänze und Musik mitgebracht und wir aus Deutschland waren halt so, okay, was sollen wir jetzt mitbringen? Dann haben die irgendwann gesagt, Polka. Und ich dachte, ja, sorry, aber das akzeptiere ich jetzt einfach nicht mal als Deutsch so richtig. Und dann haben wir ein Märchen vorgelesen von den Brüder Grimm, so als Nachtgeschichte. Und da dachte ich auch, es ist eigentlich ganz geil, so Geschichten zuzuhören. Und deswegen habe ich zwei Gruselgeschichten rausgeholt. Also wer jetzt gerade diese Folge im Dunkeln hört oder mit Gruseln nicht so gut umgehen kann, der spult vielleicht so 5 Minuten vor und guckt, ob es vorbei ist. Weil ich finde, ich habe schon auch gruselige Geschichten rausgesucht. Ich habe versucht, keine Geschichten zu nehmen, wo Frauen im Dunkeln durch die Gegend laufen, weil ich will nicht noch weiter den Glaubenssatz verstärken, dass man an jeder Stelle überfallen werden könnte.
Ja.
Ja, ich habe so zwei kurze Geschichten mitgenommen. Und du kannst ja jetzt mal entscheiden, ob du die Geschichte erst hören möchtest, die heißt Die Puppe, die zwei zeigte oder Das Nachtlicht.
Die Puppe, die zwei zeigte.
Okay. Jetzt muss ich gerade, ist das von dem kleinen Gespenst, diese Musik? Geisterstunde, Geisterstunde. Kennst du das? Na, na,
na, na, nee, ich habe das nie geguckt.
Ah, okay. Na gut. Ich würde es hier einfügen, aber ich gehe davon aus, das ist rechtlich nicht möglich. okay.
Na klar.
Die Geschichte, die Puppe, die zwei zeigte. Kannst du dich in eine gruselige Lage versetzen?
Ja, aber weißt du, was ich jetzt noch mal gerade ganz kurz mache? Mein Nachbar oben drüber, der macht zwar richtig Remi Demi, aber ich mache jetzt, obwohl es jetzt 15 Uhr ist oder so, ich mache das Rollo runter.
Ja, das ist dumm.
For the feeling.
For the feeling, dass wir wenigstens einen kleinen Halloween-Moment haben hier. Bei mir ist es gruselig, weil ich das Gefühl habe, draußen bricht der Dritte Weltkrieg aus.
Okay, lies vor. Ich liege hier auf meinem Bett und im Dunkeln und ich freue mich jetzt auf deine Geschichte.
Okay, die Puppe, die zwei zeigte. Eine Mutter und ihre Tochter gingen wöchentlich zusammen in den Supermarkt. Nebenan war ein Gebrauchtwarenladen, der in seinem Schaufenster einige Puppen ausgestellt hatte. Die Tochter hatte eine besonders heruntergekommene Puppe ausgewählt, die sie unbedingt haben wollte, weil sie etwas Besonderes sei. Die Mutter fand sie genau aus dem Grund gruselig, denn die Puppe hatte ihre Hand auf der Brust und zeigte zwei mit ihren Fingern. Sie beugte sich schließlich dem Willen ihrer bettelnden Tochter, zumal die Puppe auch günstiger als alle anderen verkauft wurde. Die beiden wollten geradewegs nach Hause, als der Händler die Mutter fest an der Schulter packte und sagte, »Lassen Sie das Mädchen niemals mit der Puppe allein, hören Sie? Niemals!« Man sagt, die Puppe sei verflucht. Sie wurde schon oft hier wieder hergebracht. Die Mutter hielt den alten Mann für verwirrt und dachte sich nichts weiteres dabei. Jahre vergingen, das Mädchen wurde älter und ging zur Schule. Eines Tages kam sie früher als die Mutter nach Hause und ihr fiel plötzlich ihre alte Puppe wieder ein, mit der sie so gerne gespielt hatte. Sie suchte sie überall und fand sie schließlich auf dem Dachboden. Als die Mutter nach Hause kam, rief sie ihre Tochter und sah ihre Schultasche unter der Dachbodentür liegen. Sie rief weiter und stieg die Treppe zum Dachboden hinauf. Als sie den Kopf durch die Öffnung steckte, sah sie direkt vor sich die blutverschmierte Puppe, die sie lächelnd anstarrte und nun drei mit ihren Fingern zeigte. Die Mutter schrie vor Angst und wollte Hilfe holen, doch die Puppe regte sich plötzlich, richtete sich auf und gab ihr einen Stoß, sodass sie die Dachbodentreppe herunterfiel. Sie machte keinen Mucks mehr und die Puppe zeigte 4.
Ist schon vorbei.
Das ist auf jeden Fall ein FSK 18. Ich habe hier gerade... Was war das denn für eine Mörderpuppe? Was soll das? Das war die dumme Sau.
Ja, es war gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, Gruselgeschichten zu finden, weil entweder die waren richtig, richtig lang oder halt mega brutal. Also so richtig.
Nee, von dir auch richtig brutal. Nee, und die haben so, ja, okay, tschüss.
Schupp. Ich habe noch eine weitere, die heißt Das Nachtlicht. Möchtest du die auch noch hören?
Ja, ich schieb den Köttel mal wieder kurz zurück.
Okay. Also, in dieser Story geht es um die kleine Marie, die ihr Nachtlicht immer braucht. Also, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, weil ich bin quasi Marie. Ich brauche auch immer ein Nachtlicht. Marie hatte schon als kleines Kind Probleme mit dem Einschlafen. Sie war sich sicher, dass sie nicht allein in ihrem Kinderzimmer war. Aus diesem Grund ließ sie, auch als sie älter wurde, immer ein Nachtlicht an. An ihrem 16. Geburtstag übernachteten ein paar Freundinnen bei ihr. Lange genug hatte sie versucht, niemanden in ihrem Zimmer übernachten zu lassen, damit sie ihr Licht anlassen konnte. Doch ihre Freundinnen bestanden darauf und Marie fiel keine Ausrede mehr ein. Also versteckte sie ihr Nachtlicht, um nicht ausgelacht zu werden. Ihr Gefühl, dass sie nicht allein im Zimmer schlief, war zum ersten Mal Realität geworden. Die Mädchen schliefen gemeinsam leise atmend ein und wachten am nächsten Morgen ausgeschlafen und gut gelaunt wieder auf. Marie war von nun an der Meinung, dass sie sich als Kind vermutlich nur davor gefürchtet hatte, allein im Dunkeln zu sein. Regelmäßig bildete sie sich Schattengestalten ein, die meist nur ein paar Kleider auf einem Stuhl oder Spielsachen waren. Sie fand, es war an der Zeit, erwachsen zu werden und die kindlichen Hirngespinste hinter sich zu lassen. Also ließ sie ihr Nachtlicht zum ersten Mal, seit sie denken konnte, in ihrer Nachttischschublade. Sie war gerade dabei einzuschlafen, als sie plötzlich ein leises Atmen vernahm. »Mama?« schreckte sie auf und sah eine schwarze Gestalt in ihrem Zimmer.
Okay, oh Gott, wow. Dazu der Knall.
Das ist wirklich gestört. Mama, schreckte sie auf und sah eine schwarze Gestalt in ihrem Zimmer stehen, die sie starr anzublicken schien. Mama, bist du das? Fragte sie erneut, doch es kam keine Antwort. Sie zückte ihr Handy und leuchtete schnell ins Dunkel, doch niemand war da. Sie glaubte sich wie früher als Kind diese Figur vielleicht nur eingebildet zu haben. Trotzdem holte sie beunruhigt ihr Nachtlicht wieder aus der Schublade hervor und konnte nur so wieder einschlafen. Am nächsten Morgen fragte sie ihre Mutter, ob sie in der letzten Nacht nach ihr gesehen hätte. Doch die Mutter sagte nur, »Ich lag die ganze Nacht neben deinem Vater und habe geschlafen. Es fällt dir sicherlich nur schwer, dich von deinem Nachtlicht zu trennen und du fängst wie früher an, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Es ist ja nicht immer leicht, erwachsen zu werden. Viele Jugendliche klammern sich an das Überbleibsel ihrer Kindheit.« Das wollte Marie nicht auf sich sitzen lassen. Sie war es leid, sich immer rechtfertigen zu müssen und wollte ihre Mutter davon überzeugen, dass sie es auch schaffen kann, ohne Nachtlicht zu schlafen. Gesagt, getan. Marie legte das Nachtlicht in den Nachtschrank ihrer Mutter und war fest entschlossen, diese Nacht allein und ganz ohne Licht zu überstehen. Wenn da nicht dieses Atmen wäre. Das Atmen kehrte wieder in dieser Nacht. Marie hielt ihre Augen festgeschlossen und verkroch sich unter ihrer Bettdecke. Sie spürte, wie es lauter wurde und näher kam und hörte eine Stimme sagen, »Das ist mein Zimmer.« Sie kniff ihre Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu, als die Gestalt ihre Bettdecke wegriss und immer lauter wurde. »Das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer.« Danach wurde es still. Marie lag bis zum Morgen zusammengekauert auf ihrem Bett. Als die Mutter morgens hereinkam, fand sie Marie in dieser Position und fragte, was passiert sei. Als Marie ihr erzählte, was in dieser Nacht geschah und was sie geglaubt zu sehen haben, wurde die Mutter plötzlich blass und still. Ihre Augen sahen traurig aus und gleichzeitig so, als ob sie sich schämte. Sie erzählte Marie, dass sie schon vor ihr eine Tochter gehabt habe, die mit 16 Jahren plötzlich verschwunden ist und nie gefunden wurde. Ihre Mutter hatte Marie nie von ihr erzählt, obwohl es das Zimmer der verschwundenen Tochter war, in dem Marie jede Nacht schlief. Sie schien dort also wirklich nie allein gewesen zu sein.
Oh Gott, ich habe richtig Gänsehaut und find's richtig übergruselig. Und auch fragwürdig, wieso hat die Mutter nichts davon gesagt?
Ja.
Und wie alt war die Tochter eigentlich? Wie alt war die Tochter?
Das weiß ich auch nicht. Wie alt war die Mutter? Die Frage. Weil die Tochter also, ist ja wohl auch schon Teenager.
Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt sogar 10 oder so. Ah, wobei die hat schon Handy, ja. Ne?
Die Geschichte ist übrigens von Marlene Poggemann. Oh, die Geschichte davor, da steht keine Autorin oder kein Autor.
Also ja. Es ist sehr gruselig. Ich kann mich da reinsteigern. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine Folge damals, X-Faktor, das Unfassbare. Die gab es ja damals auf RTL 2, habe ich sehr gerne geguckt. Diese Kurzgeschichten, bei denen man dann am Ende auflösen musste, oder hat der Moderator da gemacht,
und gesagt hat, ob die Geschichte wahr ist oder ob die erfunden war. Und da gab es auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die wahr oder falsch war, weil die ist mir so am allermeisten im Kopf geblieben, weil ich die am allergruseligsten fand. Da hat jemand immer jemanden singen hören oder Stimmen gehört. Und dann war da noch so ein Geheimweg in den Mauern. Und dann ist da damals auch, keine Ahnung, 200 Jahre zuvor jemand eingesperrt worden. Und dann hat man immer diese Stimme gehört und sowas. Und ich bin ja auch überhaupt nicht gut darin, Gruselfilme zu gucken, Geschichten zu hören. Das hier war schon für mich zu schwer, weil ich nehme das so mit, das beschäftigt mich so lange und ich kann mich richtig doll reinsteigern, dass ich jetzt nachts auch was atmen höre.
Oh Gott, es tut mir leid.
Nein, das ist voll völlig in Ordnung. Es geht klar, aber ich kann zum Beispiel keine Horrorfilme gucken, weil mich das nachhaltig so beschäftigt. Ich weiß nicht, wie manche Menschen das so locker flockig wegstecken, weil mich das so beeinflusst. Das beeinflusst mein Leben teilweise.
Weißt du was? Ich glaube, dass das niemand locker flockig wegsteckt, weil ich hätte früher auch gesagt, dass ich das locker flockig wegstecke. Aber ich hatte auch immer Angst, nachts, wenn ich draußen alleine rumgelaufen bin, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg von meinem Freund bis zum Auto, keine Ahnung, habe ich mir richtig da in die Hosen geschissen, dann habe ich immer das Auto kontrolliert. Also sowas habe ich heutzutage gar nicht mehr, seit ich sowas nicht mehr gucke. Ich habe so gar keine Angst mehr.
Ja, man muss sich voll davor schützen.
Ja, ich meine, ich liebe das Gefühl eigentlich, mich zu gruseln. Aber das Problem ist, es ist okay für mich zum Beispiel einmal im Jahr irgendwie einen Gruselfilm zu gucken oder so zu Halloween oder so. Dann geht das auch wieder so weg, das verfliegt wieder, weißt du? Aber ich könnte das jetzt nicht so, oh, ich gucke einmal im Monat einen Horrorfilm oder so, das wird mich fertig machen.
Ich find's auch so krass, wirklich. Also es gibt ja da echt nochmal krasse, krasse Unterschiede, ne, zwischen so Horror, Psycho und weiß der Geier was, ne? Wenn das so ein bisschen was Fantastisches ist, wo ich weiß, okay, das ist ein bisschen, ich kann es schwierig gerade sagen, übernatürlich, so wie Hexen oder sowas, weißt du, wie ich meine?
Ja,
dann kann ich das voll viel besser wegstecken, als wenn das sowas, ja, so mehr Rationales ist, wie so freakige Gestalten, die dann einfach so im Hausflur auftauchen oder weiß der Geier was.
Ist bei mir genauso. Und ich muss auch sagen, meine allerliebsten Halloween-Filme und Serien sind eigentlich alles diese Familiensachen, also so auf Casper-Niveau. Das sind eigentlich die Sachen, die ich am liebsten gucke. Oder Harry Potter wäre auch sowas, was ich an Halloween gucken würde. Also alles, was das darf, oder Nightmare Before Christmas, das darf so ein bisschen spooky sein, aber mir nicht so richtig Angst machen. Eher so dieses süß-spooky-mäßiges ist das, was ich halt
so
cool
finde
an Halloween.
So wie Hokus Pokus, den habe ich jetzt auch
so
neulich geguckt wieder.
Ja.
Und habe es also auch richtig gefühlt, es war richtig positiv. Und es müssten eigentlich auch schon so schöne gedeckte, warme Farben sein, die einen da so begleiten.
Ja, genau. Das können wir ja vielleicht nächstes Jahr machen, dass wir nächstes Jahr mal so die geilsten Halloween-Filme und Serien vorstellen oder so.
Ja.
Weil ich finde, da gibt's wirklich auch Gold, was ich erst so über die Jahre gefunden habe, weil irgendwer mir das empfohlen hat. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass Halloween bei mir ja noch gar nicht so lange da ist. Also wirklich, ich bin damit gar nicht groß geworden. Null. Ich kenne das erst seit Mitte 20 oder so. Und es war dann halt schon noch eine Entscheidung. Und viele Menschen haben mich da erst so rangeführt. Du bist zum Beispiel auch ein großer Teil davon, die immer gesagt hat, doch, ich finde ihren Herbst toll und ich finde auch Halloween toll. Und ich habe das alles vorher gar nicht so richtig mitgeschnitten, ehrlich gesagt. Und dann kam
ich aber
halt
ja
immer
auch
mehr
nicht.
Filme, Serien und auch, dass der Einzelhandel irgendwie Halloween-Geschichten angeboten hat und das mit den Kürbissen und so weiter. Das kam jetzt ja alles erst so in den letzten Jahren auf, zumindest in meiner Welt. Ich habe das im Vorfeld tatsächlich nicht mitbekommen.
Das ist durch Social Media groß geworden. Oh mein Gott, ey, es tut mir so leid. Ich hinterfrage auch gerade, wie bin ich auf die Idee gekommen, an Silvester eine Folge aufzunehmen, aber ich wusste nicht, dass das so schlimm wird. Okay, also ich bin da auch so vor, ich weiß gar nicht genau, so vor 5 Jahren hat das bei mir angefangen, durch zwei YouTuberinnen, Cozy Kitsune heißt die eine. Und die andere weiß ich gerade gar nicht. Die haben mir den Herbst so schmackhaft gemacht, weil die sich immer so krass auf den Herbst und auf Halloween gefreut haben. Und dann fand ich diese Ästhetik irgendwie so geil. Und bei uns, wir sind ja auch so ein bisschen kulturarm in Deutschland, ne? Und ich glaube, dass deswegen bei uns so, wie sagt man das, Frucht, connected, einschlägt, weil irgendwie, als ich jung war, das Maximale, woran ich mich erinnere, ist, dass wir im Kindergarten oder in der Grundschule so Kastanien gesammelt haben und Kastanienmänner gemacht haben. Aber ansonsten, also so quasi mit Laub und
ziemlich gruselig, by the way.
Ja, nach dem Kastanienmann auf Netflix auf jeden Fall.
Oh, oder? Oh mein Gott, bei dem habe ich mich richtig eingeschissen bei dem Film, ey.
Ja, aber ich glaube halt, dass das für uns Menschen was voll Gutes ist. Also so Tradition und Feste und alles, was mit Dekoration und Zelebrieren und so zu tun haben, dass uns das einfach voll gut tut. Und deswegen finde ich, dass das Halloween zu uns rüberkommt, ist eine ganz tolle Sache, weil wir haben weder so ein richtiges Erntedankfest, was alle feiern, oder Thanksgiving oder irgendwie. Bei uns gab es immer nur,
stimmt,
okay,
ja,
der Herbst. Also klar, ich weiß, es gibt in Oberbauerschaft ein Erntedankfest, wo ein paar Leute irgendwie, wo man ein paar Jugendliche früher zum Saufen hingegangen sind, aber es ist ja irgendwie nicht so, bei uns jedenfalls nicht so integriert. Und irgendwie ist einfach immer nur der Herbst gekommen. Und ich finde das irgendwie schön, dass es jetzt so ein Fest mit so einer Ästhetik dazu gibt. Ich finde das geil.
Ja, für mich war auch ganz besonders noch, das ist auch Herbst, oder warte mal doch, das war doch Herbst, ne? Laternensingen, das wurde bei uns mal Martinssingen genannt. Das ist auch von Region zu Region anders. Aber das haben wir auch sehr doll gefeiert und zelebriert und Laternen selber gebastelt mit Pappmaché und Pipapo. Da wurde die Kreativität gefördert und das hat man auch so familiär zelebriert. Und dann ist man einmal mit dem Kindergarten oder mit der Grundschule gegangen und dann noch einmal. Bei uns in der Region ist das so, dass man St. Martins singen gemacht hat und dann geklingelt hat bei oder gesungen
das
hat bei
so
den Nachbarn
schön.
Und dann haben die einem Süßigkeiten ausgeteilt. Und ich weiß
also
nicht,
eigentlich
ich glaube,
wie
in Hildesheim
Halloween.
Wird das nicht gemacht.
Ach,
ja,
krass.
Genau, aber in Hildesheim, die kennen
wirklich?
Das zum Beispiel nicht. Also ja, genau, das ist von Region zu Region anders tatsächlich.
Boah, das finde ich ja mal spannend, wie das in anderen Regionen. Ich habe gedacht, das macht man in ganz Deutschland am selben Tag.
Nee, mit denen habe ich nämlich vor kurzem erst darüber gesprochen. Da meinen die so, hä, mit Süßigkeiten? Das haben wir irgendwie an einem anderen Tag gemacht. Da gibt es das auch, aber nicht so, wie wir das kennen. Wir haben dann Laterne, Sonne, Mond und Sterne gesungen und Heiliger St. Martin, bla, was war das denn nochmal für ein Song?
Ich verstehe das, ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Es ist doch irgendwie der Tag des Heiligen St. Martin und der reitet irgendwie durch den Schnee und teilt seinen Mantel und mehr weiß ich nicht mehr. Und
ja, genau.
Das war, glaube ich, dann der Tag, wo wir dann rumgelaufen sind. Ja, stimmt. Jedes Kind hat seine eigene Laterne gebastelt im Kindergarten oder in der Grundschule. Da hat man dann entweder so eine Glühbirne oder halt eine Teelicht reingestellt.
Teelicht war richtig scheiße. Ist bei jedem Wind immer ausgegangen. Du hast sie jedes Mal, oh, das war so anstrengend. Ich war so froh, als es irgendwann diese elektrischen Laternendinger gab.
Ja,
das war einfach nur pain in the ass, ey.
11.
November, ich gucke gerade nach.
Ach krass. Ja, und 11.11., wenn sie in Köln saufen, singen bei uns Kinder. Oder? Ja.
Also, nee, 10.11., das ist tatsächlich ein katholischer Brauch.
Aha. Hä, krass, bei uns gibt's fast keine Katholiken.
Nee, warte mal, das
crazy.
Muss ich mal diese. Achso, nee, ich habe das falsch gelesen, Entschuldigung. Das protestantische Martinssingen 2022 findet traditionell am Vorabend von St. Martin, also am 10. November statt. Das katholische Martinssingen üblicherweise an St. Martin selbst, also am 11. November. Ja, du hast recht. Wir im Kreis Minden-Lübbecke haben primär Protestanten gehabt, aber Nordrhein-Westfalen ist ja dennoch ein katholisches Bundesland, also die sind eher katholisch.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe immer von uns auf ganz Nordrhein-Westfalen geschlossen oder auf ganz Westdeutschland.
Nee, die sind eher, also Nordrhein-Westfalen ist doch katholisch, eher katholisch,
ah, okay.
Genau.
Ja, und für die Leute, bei denen es das nicht gibt, wenn man ganz klein war, ist man mit den Eltern losgelaufen und den Geschwistern und vielleicht hat sich noch ein Freund oder eine Freundin angeschlossen, so wie, okay, geil, wir müssen heute nicht mit den Kindern los, weil irgendwer anders mit denen, irgendeine andere Familie die mitnimmt. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo man auch mal alleine mit einer Freundin oder so los ist, ne?
Ja.
Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war, die Erwachsenen an jeder Tür immer einen Schnaps gekriegt haben und meine Eltern einen Abend dann mal irgendwo komplett abgesoffen sind.
Genau, deswegen wird's bei uns in Lübbecke 3212 Lübbecke auch gern Martini-Sing genannt, weil Erwachsene kriegen dabei Schnaps.
Nein,
und wir haben das dann mit 14 oder so auch nochmal versucht rauszukitzeln.
Auch mal versucht, ich dachte, das heißt Martini-Sing, weil das niedlicher klingt als Martins-Sing.
Nee, ich glaube wegen Saufi-Saufi.
Das ist ja abgefahren. Oh Gott, das war so schön, Sam. Jetzt möchte ich allein schon ein Kind kriegen, nur damit ich mit dem Martin singen kann. Ja, aber guck mal, das fällt dann weg, wenn man erwachsen ist. Und dann brauchen wir Halloween. Es geht nicht anders.
Ich finde das auch cool. Ich habe auch Bock, mich mal wieder so richtig liebe und mühevoll zu verkleiden. Letztes Jahr war ich Halloween feiern auf so einer Party hier in Hamburg. Und dann habe ich mich auch verkleidet. Ich weiß gar nicht mehr genau, als was. Als hier Pop-Up-Girl. Pop-Up mit diesen ganzen Punkten und sowas alles. Und auch mit Perücke. Und an dem Abend habe ich mich ultra dolle mit einer Freundin gestritten. Oh Gott, das war so ein Fail, ey. Wir haben uns gestritten.
Ich erinnere mich daran.
Oh.
Ich möchte gerne wissen, ich weiß nicht, ob wir jemals diesen Zettel hatten, aber ich möchte gerne vielleicht irgendwann in dieser Folge noch besprechen, wie deine perfekte Halloween, wie dein perfekter Halloween-Tag aussehen würde. Vielleicht fällt es dir auch jetzt ein in ein paar Sätzen.
Mein perfekter Halloween-Tag?
Also was würdest du machen? Würdest du auf eine Party gehen?
Nee, fühle ich gar nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich die letzte
Zeit. Ich nämlich auch nicht.
Nee, das ist was Muckeliges, was beisammen sein. Vielleicht 5 oder 10 Leute, die zusammen irgendwo sitzen und eine schöne Zeit miteinander haben oder irgendwie durch die Straßen ziehen, aber nicht Party machen.
Ich sehe es irgendwie auch so. Mit Freunden am besten ein paar mehr, also schon so 4+, sag ich mal.
Mhm.
4 bis 5+. Und dann bereitet man vielleicht vor so geiles Essen, was so eklig aussieht, weißt du? So Halloween-Rezepte. Ja. Und dann vielleicht mit Gruselgeschichten oder Gruselfilmen oder draußen rumlaufen, wie du sagst, finde ich auch ganz cool. Vielleicht könnte man einen Spaziergang über einen Friedhof machen oder so.
Das finde ich cool. Ich finde, was auch dazu gehört, ist so ein Feuer. Also eine Feuerstelle oder ein Kamin oder irgendwie so ein offenes Feuer. Also dieser Geruch von Feuer, der gehört da auch irgendwie so noch mit zu. Geschichten finde ich auch ganz toll. Aber wenn es dann am Ende auch einfach nur so ist wie Thanksgiving, so wie ich mir das vorstelle, und man ist aber, hat ein ganz tolles Kostüm wie eine Hexe an oder wie eine Mumie oder weiß der Geier was, das stelle ich mir auch sehr, sehr witzig und nett vor. Und ja, so ein komisches Essen. Ich hab das noch
und man
nie so
unterhält
gemacht.
Sich über Urban Legends. Dann brauche ich meine Nachbarin, die kommt und von der weißen Frau erzählt. Man erzählt einfach alles nochmal. Die ganzen Urban Legends, weil das finde ich auch immer so ein bisschen muckelig, wenn man zusammensitzt und sich diese ganzen angeblichen Ouija-Board- und Geistergeschichten erzählt, von denen eigentlich alle wissen, dass sie nicht wahr sind, aber man sich trotzdem so ein bisschen gruselt.
Also ich kann mich da komplett reinsteigern. Weiß ich ganz
auch,
genau.
In dem Moment ich auch. Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich kann mich dafür entscheiden, dran zu glauben in dem Moment.
Absolut. Ich weiß das noch ganz genau, das war mein 18. Geburtstag. Ich habe ja im Juli Geburtstag und dann saßen wir draußen bei uns im Garten und dann hat eine Freundin von der weißen Frau erzählt, die jeder kennt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich nicht aufhören konnte, daran zu denken. Und mein Badezimmer ging damals in den Wald raus. Und ich konnte im Dunkeln nicht mehr dieses Fenster, also die Jalousie oben lassen, weil ich gedacht habe, okay, safe. 100% sehe ich die weiße Frau. Es war mir so klar, dass es eine Urban Legend ist, aber ich habe mich da so reingesteigert. Hat Wochen gedauert.
Früher habe ich daran geglaubt. Also früher, als mir das erste Mal erzählt wurde, war ich, weiß ich nicht, so 18, würde ich sagen. Also so, dass ich gerade meinen Führerschein hatte. Und ich habe da fest dran geglaubt. Also ich habe wirklich dran geglaubt, wenn ich die Strecke vom Gopark zurückfahre nachts, also von Herford nach Lübbecke, da ist ja dieser Hempelmann-Tankstelle, wo dieser riesen Mann mal stand. Weißt du, welche ich meine?
Ja, Hüllerkreuz
in Bünde,
glaube ich. Ja, oder?
Genau, und also auf Höhe Bünde quasi, wo man nach Bünde abfahren würde. Und da wurde mir erzählt, stand die an der Landstraße irgendwo und ich war der festen Überzeugung, das kann mir passieren, dass die da irgendwann steht. Ich habe da ganz fest dran geglaubt und hatte da auch
bei mir war es der
also
Weg.
War irgendwie, welcher war es bei dir?
Von Lübbecke nach Nettelstedt oben lang. Oben nicht an der Bundesstraße, sondern oben der Weg, da ist die 100%. Egal, wann du da lang fährst, die wird da auftauchen.
Das ist aber auch
so
ein
mir immer
gruseliger
gesagt.
Weg.
Und da habe ich ja gewohnt.
Oh Gott, an dem, ich an der finde Straße. Sowieso, alles da oben ist sowieso voll gruselig. Auch dieser Ölberg, wenn man über diesen, durch diesen Wald fährt. Ich finde diesen kurvigen Weg durch den Wald, finde ich so spooky.
Hm. Das hatte ich einmal, bin ich im Sommer mit einer Freundin da durchgefahren. Dann kam aus dem Nichts ein Reh, was uns angedetscht hat, das Auto angedetscht hat. Wir haben das Reh angedetscht am Ende des Tages.
Ja.
Und es ist weitergelaufen. Es war so ein Ding. Aber wir haben so angehalten, haben gedacht, okay, jetzt kommt Satan höchstpersönlich und holt uns. So hat sich das angefühlt. Weil es war auch so ungefähr Gott. Das Alter. Gerade man konnte gerade frisch Auto fahren. Man hat noch geglaubt an die weiße Frau. Und dann kam so ein Reh mitten in der Nacht aus dem Nichts in so einer kurvigen Waldstraße. Du hast nur gedacht, okay, das ist der Wrong Turn. Gleich kommen sie und holen mich.
Oh Gott, ja, das war die Zeit, wo man noch einige Horrorfilme geguckt hat und wo ich auch sehr abergläubisch war insgesamt, weil ich es einfach ein bisschen geil fand.
Bist du abergläubisch eigentlich? Abergläubig oder abergläubisch? Nee. Wie heißt das? Oder abergläubisch?
Weiß ich nicht. Ich sage abergläubisch. Ich glaube, es wird mit G geschrieben, ja. Nee, ich glaube nicht. Also ich mache das trotzdem manchmal, dass ich zum Beispiel dreimal auf Holz klopfe oder sowas. Aber ich glaube nicht wirklich dran, nein. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, woran ich wirklich glaube. Bei manchen Sachen denke ich, naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, glaube ich nicht dran. Und du?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich würde auch sagen, eher nein. Also wenn ich jetzt eine schwarze Katze sehe oder eine Leiter oder so, dann denke ich mir so, ja, weißt du, Schnutz, ist mir wurscht. Aber ich hatte das neulich, ich hatte einen Ring an, einen Goldring mit einem Opal, den habe ich seit einem Jahr in etwa, würde ich sagen, den trage ich sehr gerne, aber den trage ich nur zu besonderen Anlässen. Und dann hat mich eine Bekannte drauf angesprochen und hat gesagt, oh, du hast aber einen schönen Ring. Und 3 Tage später war der weg. Also weg, weg, weg. Und nie wieder auffindbar. Und ich war so, okay. Ach, Kacke, Mann. Das ist echt so, wie, man sagt ja auch dieses Auge machen, weißt du? Dieses sowas angucken, das kommt aus dem Muslimischen, meine ich.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch diese Augen, dieses Augenmuster oder diese Ketten und so, die sagen, dass sie dich vom bösen Blick schützen, oder? Das ist doch dieses Auge, oder?
Genau, vor diesem bösen Blick, genau, richtig. Und dann war dieser Ring weg und ich habe wirklich alles umgedreht und ich habe gefragt und da und dies und jenes und er war einfach nicht mehr auffindbar. Und dann dachte ich kurz so, okay, vielleicht hat das damit zu tun. Also nicht, dass ich glaube, dass diese Person mir was Böses wollte oder sowas, aber manchmal sage ich auch Sachen nicht, damit ich hoffe, dass sie in Erfüllung gehen. Also
stimmt. Du sagst auch manchmal, dass du zum Beispiel über Blasenentzündung oder sowas irgendwas nicht sagen willst, weil wenn du das sagst, dann passiert das. Oder wenn du irgendwie sagst, boah, ich hatte das ewig nicht mehr, dass du es dann kriegst, ne?
Ja, genau, so wie wenn mich jemand fragt, und wie läuft's gerade mit deinem Boyfriend, dann sage ich, total super. 3, 2, 1, wir haben den größten Streit des Lebens. Also so, da bin ich irgendwie abergläubisch.
Irgendwie verstehe. So,
ja, wenn ich Sachen ausspreche oder wenn ich ganz doll will, dass die in Erfüllung gehen, dann sage ich es nicht, weil ich denke, wenn ich sage und es kriegt jemand mit, dann wird es auf gar keinen Fall in Erfüllung gehen.
Mhm, ja, verstehe ich. Ich finde das aber auch ein bisschen schön irgendwie. Also ich finde, es ist schön, mit ein bisschen Nicht-Rationalität auch mal durch die Welt zu laufen. Hat ja auch ein bisschen was Magisches, wenn man an irgendwas glauben kann oder glaubt, finde ich auch irgendwie cool.
Ja. Und auch ganz wichtig, das Räuchern. Das Räuchern mache ich ja auch gerne. Das Bereinigen der Räume irgendwie.
Ja, ich habe auch sowas zu Hause liegen. Und manchmal läuft mir das über den Weg und dann denke ich, ach, kann ja nicht schaden.
Ja.
Und dann
mein Papa hat das immer viel gemacht.
Ja, und dann versuche ich auch dran zu glauben. Also dann ist es nicht so, dass ich dann versuche ich mich auch richtig so reinzudenken, mir so vorzustellen, wie ich alles Negative wegmache, weil ich mir denke, du musst schon genug dran glauben oder dich genug reinfühlen, dass es halt auch was bringt. Also es ist ja auch dann so ein Ritual, wie ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt es positiver will. Das ist nicht so, okay, ich glaube nicht dran, aber ich schwing das durch die Luft und das wird schon seine Sache machen.
Nee, genau. Ich finde, das hat ganz viel auch wieder mit dieser Achtsamkeit zu tun oder mit diesem Bei-sich-Sein einfach. Man macht etwas, man hat das so voll in sich, in seinen Gedanken und ja, man durchdenkt das Ganze irgendwie so. Das finde ich irgendwie voll schön, so. Ja.
Ja.
Ich finde das irgendwie ganz schön.
Finde ich auch.
Mhm. Ja, gut.
So, ja, Sam, was nun? Hast du einen
Fun? Ich möchte gerne...
Ja.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht mit den Zetteln, aber ich möchte gerne deinen Fun- oder Abfaktor gerne hören. Ich weiß, da ist irgendwas und ich habe auch noch einen Fun, einen Abfaktor und davon würde ich auch gerne berichten. Und wenn du da Lust drauf hast?
Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Mit was möchtest du anfangen, Fun oder
Ab? Hast du beides?
Ich habe beides, ja.
Oh, dann gerne mit dem Fun-Faktor.
Okay. Dann kommt jetzt der
Fun-Faktor. Was war positiv? Was ist passiert? Erzähl uns davon.
Ja, also mein Fun-Faktor und mein Ab-Faktor hingen diese Woche so ein bisschen zusammen und jetzt erzähle ich quasi von etwas, was ich sehr cool finde. Und zwar, ich habe ja eben, wie ist eigentlich die Akustik? Ist die ein bisschen zugedrückt unter meiner Decke?
Also über meinen Kopfhörer höre ich dich ganz toll. Ich weiß nicht, wie du dich auf dem Mikrofon anhörst. I don't know.
Also es ist quasi so, ich bin unter einer Bettdecke und ich habe so wenig Hall, dass ich mich fühle, als hätte ich Oropax drin und würde reden, weißt du? Und eigentlich ist das ja voll geil für die Tonalität, aber es ist fast ein bisschen gruselig, unhallend. Aber okay, gut, sehr gut. Also, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich in einem Ashram war, ne? Und ich glaube, ich muss mal kurz erzählen, wie so ein Ashram ist wie so eine Kloster/Schule, eher, also ich sehe es auch ein bisschen wie eine Schule, wo Leute hingehen, um was zu lernen. Und die wurde halt irgendwann mal von irgendeinem Guru gegründet. Ne? Also keine Ahnung, irgendwann vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren hat irgendein Typ gesagt, so und so wird man am schnellsten super entspannt und erleuchtet. Und das möchte ich jetzt, dass nach diesem Lehrplan die Leute, die hierher kommen, so einen Stundenplan haben quasi.
Darf ich mal was fragen?
Ja.
Ist das Gebäude so düster und mit so Gewölben? So stelle ich mir das vor. Kann ich mir das so vorstellen?
Das ist voll spannend, weil da habe ich mit meiner Freundin Yamina schon die letzten Tage drüber geredet. Die hat nämlich so ein Programm, wo sie mit so einer künstlichen Intelligenz Bilder generieren kann, wie sie sich was vorstellt. Und dann hat sie mir das geschickt und das war irgendwie richtig weit weg von der Realität, weil sie hat sich das so richtig dunkel, indisch, mit bunten Mustern und ganz viel Gold vorgestellt und so, weißt du?
Ja, so ein ganz Atrium in der Mitte, wo
ja, genau,
ein Brunnen
und so
ist
es
oder so.
Gar nicht. Also Indien ist super kitschig und hier stehen überall, also alles ist ja mega kitschig und bunt, aber die Ashrams sind eigentlich im Gegensatz zum Rest von Indien relativ schlicht und minimalistisch, weil es eben eine Art Kloster ist. Also es ist runtergebrochen aufs Nötigste. Wir waren jetzt in einem, wir hatten ein bisschen Glück, weil unser Ashram ist 150 Jahre alt gewesen und sie haben letztes Jahr ein neues Gebäude gebaut, weil das alte halt einfach, naja, die Leute, die da hingekommen sind, das war halt schon alles relativ am Schimmeln und gefühlt alle haben sich mit einem Eimer gewaschen, auf der Entwicklung war das halt noch da mit Hygiene und Räumen und so, weißt du?
Mhm.
Und jetzt haben sie halt ein neues Gebäude daneben gebaut, was so richtig fancy, also wirklich so minimalistisch, aber groß und hohe Decken und jeder hat ein Zimmer mit einer Klimaanlage und es ist alles schlicht, aber minimalistisch modern schlicht, sage ich jetzt mal. Ne?
Okay.
Und die anderen Ashrams, die jetzt kein neues Gebäude haben, das sind meistens entweder orange oder weiße Gebäude mit ganz einfachen Zimmern, wirklich einfach Zimmer, Fliesen, Bett, weiße Bettwäsche, Tisch, Stuhl. Also so richtig einfach, sage ich jetzt mal. Und die Yogahalle hat eigentlich überall immer einfach roten, es ist einfach ein weißer Raum mit einem roten Teppich und ein paar Ventilatoren drin. Und Essensraum ist dann irgendwelche Tische mit Plastikstühlen dran. Also es ist wirklich ganz unspektakulär.
Okay.
Und gar nicht so verspielt, palastmäßig, wie das, glaube ich, sich manche vorstellen. Und Ja, was ich toll fand, also ich habe vom Stundenplan eigentlich ein bisschen was anderes gesucht. Also der Ashram, in dem ich jetzt war, hatte so einen leichten religiösen Touch, würde ich sagen. Und das ist halt in vielen nicht so. Also es ist eigentlich, also ein Ashram ist meistens nicht oft nicht religiös auch, sondern einfach nur Yoga, Atmen, Meditation. Punkt. Ne? Und das war halt auch viel so mit, sehr viel mit Mantras arbeiten und auch singen und so. Und so Ritualen, Feuerrituale, im Ganges baden und sowas halt. Aber es war cool. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte war, was ich ziemlich cool fand, war, ach so, ja genau, darauf wollte ich hinaus. Da ist immer irgend so ein Guru, der den mal gegründet hat, aber es gibt ja jetzt 150 Jahre später auch immer eine Person, die den Ashram leitet. Und das war in unserem Fall eine Frau, die, ich schätze mal, so um die Ende 50 war, hätte ich geschätzt. Und die hieß Lalita G.
Und, geiler Name, einfach. Damit könnte sie Name, auch wirklich, ne, auf die Top 1 in den Chart sein.
Ist so. Also Lalita ist ihr Name und G sagt man aus Respekt, ne? Also wenn man jetzt zu dir respektvoll sagen würde, würde man sagen Samira G.
Und wie wird G gesprochen? Also ist es G-E-E oder geschrieben? G-E-E oder
J-I.
J-I. Ach so, guck mal. Einfach J-I. Ganz anders.
Ja.
G ist Respekt, okay.
Und ich fand diese Frau einfach ganz, ganz toll. Ich weiß, dass sie auch einige Leute im Ashram ein bisschen getriggert hat wegen ihrer Art. Und ich habe ihre Art einfach mega gefeiert. Eine Freundin von mir hat sie stoisch genannt. Ich wusste erst gar nicht, was das bedeutet und musste es nachgucken. Und das hat das Ganze aber wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Diese Frau hat weder positive noch negative Kommentare gelassen. Diese Frau hat dich gar nicht bewertet. Und ich fand das so entspannend. Also deswegen habe ich auch eben gesagt, da will ich später noch was zu erzählen, weil du gesagt hast, konntest du einfach mal so auf dem Zimmer bleiben und dich quasi nicht teilnehmen und was dann passiert oder so. Wir kamen da an und es wurden quasi alle Regeln erzählt, also zum Beispiel, dass von 21 Uhr abends bis zum nächsten Tag 14 Uhr Schweigepflicht ist, dass man während den Mahlzeiten nicht miteinander redet, dass man an allem teilnehmen soll, dass die Schultern.
Hattest du ein Zimmer mit Kevin zusammen?
Ja, hatte ich.
Ah ja, okay, gut. Schulter und Knie.
Wir haben nur einen Tag geschwiegen. Und Schultern und Knie bedeckt. Ja, ich glaube, das war's. Das Ding ist, diese Regeln wurden genannt, aber egal, wann du sie gebrochen hast, sie hat nie etwas gesagt. Also es war so richtig diese Regeln sind für euch, damit ihr was rausfinden könnt, aber ihr entscheidet, was ihr damit macht. Sie hat weder gesagt, wenn du was gut gemacht hast, aber sie hat auch nicht gesagt, wenn du was schlecht gemacht hast. Und ich fand das einfach so angenehm. Und da war eine Frau auch im Ashram, die ist seit 5 Jahren da. Also die war da mal im Urlaub und hat dann ihren Job aufgegeben und ist dann da sozusagen als Volontärin hin, um zu helfen. Und die hat gesagt, dass sie selbst halt so ein bisschen den Glaubenssatz hat, dass sie alles nicht so richtig gut macht. Also, dass sie halt auf Kritik halt voll sensibel reagiert, wenn jemand irgendwie sagt, so, mach das anders oder das hast du nicht gut gemacht, dass es ihr gleich so richtig, richtig schlecht geht. Und sie hat dann gesagt, dass sie halt sozusagen so ein bisschen in die Lehre da gegangen ist und hat dann da halt Yoga-Stunden auch gegeben oder bei den Yoga-Stunden geholfen oder Meditationsunterricht gemacht. Und sie hat gesagt, dass sie das erste halbe Jahr fast verrückt geworden ist, weil diese Lalita G gar nichts zu ihr gesagt hat. Also ein halbes Jahr lang hat sie nichts gesagt. Sie hat nicht gesagt, was sie anders machen soll und sie hat ihr keine Komplimente gegeben. Sie hat nicht einmal gesagt irgendwie, das machst du gut oder das würde ich anders machen, sondern sie hat sie halt einfach machen lassen. Und nach einem halben Jahr, wo sie dann irgendwann wirklich selbst der Überzeugung war, krass, ich bin richtig gut geworden, genau zu diesem Zeitpunkt kam sie dann zu ihr hin und hat gesagt, übrigens Patricia, du bist eine richtig gute Yoga-Lehrerin, du machst das toll. Und dann hat, also sie hat für sich aus dieser Geschichte so ein bisschen gezogen, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, einfach mal nicht kommentiert zu werden. Einfach mal sich ausprobieren können und nicht ständig sich zu fragen, ob jemand einen dafür loben würde oder kritisieren würde, sondern einfach mal machen zu können. Weißt du? Und irgendwie fand ich das, ich fand diese Frau einfach irgendwie übelst toll, weil sie hat voll wenig geredet, aber war immer hilfsbereit. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand die ganz toll. Ich hatte am Anfang auch erst so ein bisschen das Gefühl, dass sie kühl wäre, aber dann am zweiten Tag bin ich hingefallen und habe mit mir den Fuß umgeknickt und die hat mir so geholfen, also die war so liebevoll und da habe ich richtig gemerkt, nee, du bist gar nicht kühl, sondern du bist einfach nur mega bei dir. Weißt du, wie ich das meine?
Okay, ja.
Und du lässt und es stört dich einfach nicht, was andere Leute machen. Du beobachtest einfach, machst dein Ding und wer Bock hat mitzumachen, der macht mit. Weißt du, wie ich meine?
Also ist sie die perfekte Ashram-Anführerin gewesen.
Voll, sie ist einfach voll der Babo. So, sie, keine Ahnung, sie lässt sich einfach von nichts aus der Ruhe bringen. So, es ist so ein bisschen, als würde so eine Mutter da sitzen, die so Kindern beim Schnattern zuguckt und die es gar nicht juckt, weil sie einfach denkt, ach, ich mag euch alle, ihr werdet auch noch erwachsen. So ein bisschen so ein Vibe hatte sie. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, wie eine Mutter beim dritten Kind vielleicht. So erstes und zweites sind gut geworden. Also so drittes, das wird schon. Ich bin da tiefenentspannt, weil ich bin zuversichtlich, dass alles seinen Weg findet.
Ja, und ich fand das, also wenn ich dann überlegt habe, diese Frau führt diesen Ashram seit 20 Jahren als Frau in Indien, unverheiratet, steht die seit 20 Jahren jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und bringt jeden Tag Leuten dasselbe bei, weil sie denkt, dass das die Welt besser macht.
Ja, das ist schon eine krasse Überzeugung auf jeden Fall.
Ne, also ich habe einfach gedacht, liebe Lalita G, ich schneide mir eine Scheibe von dir ab. Das habe ich gedacht irgendwie so. Ja, geil. Die werde ich auf jeden Fall lange nicht vergessen. Da habe ich so gedacht, da schneide ich mir was von ab.
Das ist dein Fun-Faktor sozusagen, diese Frau.
Ja, das ist mein Fun-Faktor so ein bisschen.
Finde ich voll
Frau,
schön.
Aber auch so, also diese Inspiration, aber auch, was Positives mit Menschen macht, wenn man nicht ständig kommentiert, was sie machen, sondern Menschen einfach mal machen und ausprobieren lässt, damit sie selbst für sich entscheiden, ob sie das gut oder schlecht finden. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß zu 100%, was du meinst, ja.
Genau.
Einfach ausprobieren lassen, ja.
Genau. So, Sam, was ist denn dein Fun-Fakt? Ah, nee, du hattest einen Abfaktor nur,
nee,
ne?
Ich habe kein Fun-Faktor. Meine Abfaktorliste ist mal wieder ganz lang, ganz lang. Aber ich möchte zudem noch eine Sache ergänzen zu dem, was du sagst.
Mhm.
Weil Jaco und ich haben auch privat in letzter Zeit viel gesprochen. Und ich finde, das passt da ganz gut rein. Dass ich habe dir ja was gesagt, ne, dass ich so eine Situation hatte, wo Menschen sehr viel über andere Menschen gewertet haben und negativ drüber gesprochen haben. Es hat mich so belastet. Ich bin abends ins Bett gefallen und dachte mir so, boah, krass, wie kann man so negativ sein? Ich check's halt überhaupt nicht. Wie kann man so dolle andere Sachen und andere Menschen bewerten? Dann habe ich das Jaco erzählt und ich habe in der Sekunde mich schon fast wieder entschuldigt und habe gesagt, boah, Jaco, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache jetzt genau das Gleiche, weil ich lässt da jetzt ja gerade auch wieder total doll ab. Und ich finde, dass diese Lalita G eigentlich eine richtig gute Basis für viele Menschen ist. So einfach andere machen lassen, wie sie wollen und das einfach für sich nicht so nah an sich rankommen zu lassen. Also das muss ich auf jeden Fall lernen. Und auf der anderen Seite, dass jeder Mensch, der einfach so krass viel Wertung in sich hat, das vielleicht auch ein Stück weit runterschraubt, weil das kann einfach so krass belastend sein. Und ich finde, das hält einfach total auf und das klaut so viel Energie, sich die ganze Zeit über andere Menschen aufzuregen. Das habe ich selber gemerkt auf jeden Fall. Deswegen, ich würde auch gerne mehr eine Scheibe von Lalita G abschneiden.
Ja, es ist ein weiter Weg, aber ich fand das ganz schön. Es hat sich zum Beispiel jemand auch aufgeregt, weil ja Schweigen war im Essenssaal und jemand hat halt gesagt, ja, es macht mich irgendwie total wütend, wenn andere Leute da halt rumschnattern. Und dann war halt ihre Antwort, aber guck doch nur auf dich. Willst du schweigen? Ja, okay, dann bleib bei dir. Guck nicht auf andere. Mhm. Und das ist eigentlich Es ist leichter gesagt als getan, weil wir kommen alle mal in Situationen, wo wir was blöd finden, was andere machen. Und ich kenne ja die Situation, in der du da warst, ne? Und manchmal hilft es ja auch einfach, sich bei einer Freundin auszukotzen. Manchmal,
absolut, manchmal, klar.
Man kann nicht immer super woke in dem Moment sein und zu sagen, ich filter jetzt diese Negativität und lass sie nicht weiter oder so. Aber ich finde trotzdem, es ist gut, dass wir drüber geredet haben, weil, keine Ahnung, vielleicht ist es nur jedes dritte Mal, wo man denkt, ach, weißt du was, fuck off. Ich vergesse das jetzt. Heute sind 10 Dinge passiert, 9 waren schön, 1 hat mich aufgeregt. Ich denke jetzt über die 9 anderen nach.
Genau. Vielleicht auch ein bisschen stoisch sein einfach.
Stoisch, genau, ja. Ich musste mir erstmal YouTube-Videos darüber angucken, was das überhaupt ist, damit ich das verstehe. Also kannst du das definieren, falls es noch jemand zuhört und es nicht weiß?
Oh, das ist total schwierig. Das ist so eine philosophische Richtung, würde ich sagen, aus der Antike irgendwie so. Und das ist so auch wertfrei, einfach so ein bisschen neutral, geradeaus, bei sich sein. Das hat aber auch so ein bisschen was Egalmäßiges an sich. Das ist ein hochkomplexes, hochphilosophisches Thema. Es gibt tolle Podcasts darüber. Da habe ich das so aufgeschnappt und konnte diesen Begriff ein bisschen für mich definieren, aber ich kann das überhaupt nicht gut wiedergeben. Es ist auf jeden Fall ein Begriff, der, ja, finde ich, teilweise sehr erstrebenswert ist. Also für sich selber auch zu sagen, so ja, ich bin ein bisschen stoisch, ist, finde ich, nichts, ist was Tolles, so wie ich das aufgeschnappt habe, so wie ich das verstanden habe. Aber wie gesagt, es ist hochkomplex.
Ja, also ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ich hatte das vorher noch nie gehört und das kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke als das, wo ich jetzt, ich glaube, das ist irgendwas aus dem es ist von irgendeinem griechischen Philosophen oder so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele von diesen, also einmal aus dem Yoga, aber zum Beispiel auch aus dem Buddhismus, dass irgendwie das Endziel, glaube ich, dieses stoisch sein, also dieser Stoizismus ist. Also, dass das irgendwie so ein bisschen same ist. Dieses, dass du halt nicht mehr, also, dass du dich nicht mehr so verletzen lässt. Also, ja, ich weiß gar nicht. Ein bisschen unfuckable sein, würde ich sagen.
Ey, ich habe das gerade gegoogelt. Soll ich mal ganz kurz Wikipedia hier so ein ganz bisschen vorlesen?
Ja.
Ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie ist die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit der Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen waltendes universelles Prinzip ergibt. Was ein langer Satz. Anhänger der Stoa werden als Stoiker bezeichnet. Für den Stoiker als Individuum gilt es, seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe nach Weisheit strebt.
Ja, genau. So ein bisschen dieses Akzeptieren, wie es ist, ne? Aber nicht so im Negativen, es ist halt so, wie es ist, sondern einfach, ich habe in einem YouTube-Video gehört, das Gute wie das Schlechte zu lieben, dein Schicksal zu lieben, egal wie es aussieht und da drin Frieden zu finden, weil man, wenn man sozusagen alles akzeptiert, man dann diesen Frieden findet, womit man dann einfach gelassener weiterlebt.
Ja. Es ist auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall ein großes Ding, wenn man sich da mal Lust hat, mit zu beschäftigen. Ich glaube, das könnte
Ihr habt ja alle Google und YouTube.
Sein. Ja, genau. Richtig, richtig. Aber ja, ich glaube auch, dass es sehr, sehr ganzheitlich ist. Und aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, wow, guck mal,
so,
da haben wir schon wieder der Philosophie-Podcast.
Dann lass uns doch jetzt mal von, nachdem dieses Feuerwerk hier vorbei ist, von der Erleuchtung und der Weisheit weggehen und rüber zum Abfaktor gehen, zum Weltlichen übergehen. Was sagst du?
Sehr gerne.
Dann kommt jetzt
der
Abfaktor.
Es geht um Arsch und Titten.
Arsch und Titten. Nice. Hau raus.
Könnte auch ein guter Titel sein, obwohl das sehr,
Arsch
sehr
und Titten. Gefällt mir.
Kurzes Gedankenexperiment, ja? Du bist auf dem Klo, bist alleine zu Hause.
Ja.
Und denkst dir so, es ist jetzt eigentlich gleich Zeit, eine gemütliche Hose anzuziehen. Du hattest aber eine Jeanshose an, sitzt auf dem Pott, die ist runtergelassen. Ja. Mhm. Kennst du das, wenn du dann sagst, so ja, ich muss jetzt eine gemütliche Hose anziehen, ich zieh die gar nicht mehr hoch? Ich zieh die gar nicht mehr hoch, ja, wenn ich vorm Pott sitze.
Kenne ich.
Genau, dann gibt's ja so. Alles, was ich sage, finde ich ganz doll unangenehm, weil ich mich nicht fühle wie eine 33-jährige Frau. ich hatte das Gleiche und dachte so, ach, weißt du was, ich ziehe mir jetzt kurz einen Schlipper runter und auf dem Weg irgendwie ins Schlafzimmer, das sehr wirklich nicht weit ist von der Toilette aus, ziehe ich mir eine andere Hose an. So, und auf dem Weg dahin habe ich die Hose irgendwie ausgezogen. Ich weiß nicht wie, Joko. Es kann sein, dass ich ein paar Schritte damit gegangen bin, während die Hose zwischen meinen Knöcheln hing. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Bild im Nachgang, ich glaube, sehr absurd. Ich war alleine zu Hause. Und Leute, wenn ich alleine zu Hause bin, bin ich ein Schwein. Ich esse wie ein Schwein. Es juckt mich überhaupt nicht. Ich esse direkt aus dem Topf, weil ich denke, scheiß drauf. Und ich ziehe mich irgendwo und irgendwie um. Das juckt mich alles gar nicht. Und da, so ein Tag war das. Und ich habe es richtig genossen, weil ich ja sehr selten alleine bin. Und dann habe ich auch auf dem Weg in die Küche, habe ich mich umgezogen. Also ich habe mich unterwegs umgezogen, irgendwie immer auf dem Flur und habe meinen Pullover ausgezogen. Darunter habe ich meistens einen Top und darunter den BH. Und dann habe ich das in die Ecke gepfeffert, habe mir ein Schlaf-T-Shirt genommen, bin oben ohne quasi durch den Flur gegangen, habe mir unterwegs irgendwie mein Döner-Kebab-T-Shirt angezogen und stand in der Küche. Habe noch kurz das runtergezogen. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, auf dem Nachbarbalkon, der genau gegenüber ist und direkt in meine Küche scheint, sitzen Menschen. Und in meiner Wohnung war die ganze Zeit komplett Licht an, überall.
Licht an, no.
Und es war dunkel draußen und die haben da gesessen mit Kerze und ich habe das nur gesehen, dass die da sitzen, weil sich jemand eine Zigarette angezündet hat und das Gesicht aufflackerte. Ich sag mal so, wir haben uns mal, da sind neue Leute eingezogen und die Nachbarn, die zuvor da gewohnt haben, die haben uns einfach mal Pilze rübergeworfen. So nah ist es. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah.
Oh, fuck. Und ich hab mir jetzt sowas so 150 Meter oder 50 Meter.
Nein, Jaco.
150 war ein bisschen weit, aber da, okay.
Also du kannst... Ah, was soll ich sagen? 5 Meter? Maximal.
Das ist wirklich sehr, sehr wenig.
Sehr, sehr wenig. Sehr, sehr nah. Und ich bin es gewohnt eigentlich, dass da niemals jemand ist. Dieser Balkon wurde nie genutzt. Außer zweimal und das eine Mal davon haben die uns einen Pilz rübergeworfen, so einen großen Pilz, den die im Wald gefunden haben und die zu viele hatten. Naja, und dann haben die uns das rübergeworfen und jetzt wohnen da neue Leute drin. Neue junge Männer. Und ich bin hier mit meiner heruntergelassenen Hose rumgelaufen, mit oben ohne rumgelaufen. Und dann ist mir das aufgefallen, dass die da sitzen und mich womöglich gesehen haben die ganze Zeit. Und dann musste ich mir was zu essen machen in der Küche. Und was soll ich sagen? Ich musste da durch. Und die Küche, die ist genau dem gegenüber. Die konnten die ganze Zeit sehen, was ich mache. Und ich habe am Herd gestanden und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich erstmal aufs Bett gelegt. Ich habe fast geheult vor Wut, weil ich gedacht habe, wieso, Samira, wieso gehst du so durch die Wohnung? Oh nein, ist das peinlich. Wenn du auf dem Balkon stehst und das nächste Mal dein Basilikum gießt, wissen die ganz genau, wie behämmert du durch diese Wohnung gelaufen bist. Ich habe mich so geschämt, Jaco. Ich habe mich so geschämt, wie seit locker 10 Jahren nicht mehr. So
oh
doll
nein, aber 5 Meter ist halt auch richtig nah und richtig intim. Ich finde, das ist nochmal was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel, dass ich drauf scheiße, ob meine Nachbarn mich nackt sehen, weil die halt so richtig weit weg sind.
Ja,
und
das ist mir auch egal.
Und ich bin in Berlin und ich denk so, I don't care, dann siehst du halt meine Titten. Aber 5 Meter, das ist so, als würde ich mich direkt vor jemand Fremden ausziehen. Das verstehe ich schon, dass dir das unangenehm ist, aber... Ja, am Ende.
Ich habe mich so gefreut, alleine zu sein. Ich habe mich benommen wie eine offene Hose, ja? Wirklich, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. mit einer offenen Hose, mit runtergelassener Hose. Und Jaco, ich bin hier rumgelaufen wie eine Fünfjährige. Ich weiß wirklich nicht, aber es war halt einfach so. Ich habe überhaupt mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich wollte einfach alles möglichst schnell erledigen, dann was essen und mich dann mit dem Essen aufs Bett hauen. So, das war mein
aber
Ziel.
Ja, okay, erzähl weiter. Entschuldigung.
Nee, das war einfach mein Ziel. Und dann habe ich gesehen, dass die da waren. Und das hat alles zerstört. Und ich habe so ein schlechtes Gefühl. Und ich will nie wieder auf den Balkon, weil ich möchte diese Menschen nie wiedersehen. Weil wenn die haben so viel private Sachen von mir gesehen, so privat, die hat nicht mal meinen Freund jemals gesehen. So wie ich hier rum.
Aber so. Weißt du was? Ich schwör bei Gott. Ich würde so lieben, wenn ich das gesehen hätte, weil ich würde mich so kringelig lachen einfach, weil ich denken würde, ich lieb's einfach, wenn Menschen unbeobachtet sind und ich hoffe, sie merkt's nicht, was ich gerade sehe, weil
so ja,
weil für sie wäre es schlimm, aber ich glaube, ich würde es einfach mega charming finden und würde denken, ja, ist schon scheiße, wenn man sich unbeobachtet fühlt.
Und jetzt möchte ich was anderes sagen. Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt. Diese Leute haben eine Woche hier gewohnt, bis das geschehen ist, ja? Und ich habe das irgendwie noch nicht so richtig verinnerlicht. Aber die rauchen und sind immer ganz oft auf dem Balkon. Und die haben immer so gesessen auf dem Balkon, dass die quasi mit dem Gesicht in meine Küche gucken können. Also mit der, so haben die sich gedreht, ne? So, da war die Bank und konnten dann dahin gucken. Und nach diesem Vorfall haben die Bank umgedreht und jetzt sind die nur noch mit dem Rücken zu mir.
Okay, das ist unangenehm, aber gleichzeitig, wenn es zusammenhängt, auch irgendwie voll süß, weil sie deine Privatsphäre vielleicht wahren wollen.
Ich glaub's auch. Also ich hab's genauso wahrgenommen.
Dass die halt so denken, gerade wenn's Männer sind, so, okay, komm, bevor das hier Spanner-like wirkt, lass mal die Bank umdrehen, damit sie da ein bisschen chillen kann mit sich.
Übelst, oder? Das ist so peinlich, Doc. Ich find's so ultra peinlich, wirklich. Ich möchte einfach nur versinken. Ich hoffe, ich werde die niemals wiedersehen. Ich hoffe in meinem Kopf, dass ich die nächstes Jahr im Sommer das nächste Mal sehen werde und dass ich dann, bis ich denke, die haben das komplett vergessen. Ich muss denken, die haben das komplett vergessen, bis ich denen wieder in die Augen gucken kann. Zum Glück ist jetzt Winter und ich verbringe sehr wenig Zeit auf dem Balkon. Aber das war auf jeden Fall der Abfaktor des Jahrtausends. Gleich, nachdem wir diesen Podcast aufgehört haben, werden wir einen Vorhang anbringen. Dass ich abends einen Vorhang zuziehen kann. Ich hab's meinem Freund gesagt, so wie es ist. Die haben viele intime Dinge von mir gesehen. Es ist einfach so geschehen. Ich hoffe nicht, dass sie es gesehen haben. Ich glaube schon. Und ich würde da gerne einen Vorhang anbringen. Also, ich bin ganz bei dir. Ist ja auch energiesparend, dieser Vorhang. Da können wir die Wärme im Raum halten. Und ich wollte wirklich weinen.
Ja, ich verstehe es. Ich finde die Story ganz funny, muss ich sagen. Und ich glaube, dass jeder, der gerade zuhört, ein bisschen relaten kann. Und wenn nicht, dann frage ich mich, was macht ihr, wenn ihr allein zu Hause seid? So, also es könnte ja wirklich alles passiert sein. Es hätte ja auch sein können, dass du, keine Ahnung, in der Küche stehst und einfach ganz unbekümmert popelst und dann merkst, dass sie da sitzen. Also wenn man alleine ist, macht
man
einfach komische
Dinge. Ich schwöre, mein Gott, ich würde 100 Euro dafür zahlen, jetzt hier Barcash, wenn die mich nur beim Popeln gesehen hätten. Aber dieser Move mit der heruntergelassenen Hose. Ins Zimmer zu gehen. Ich bin eine 33-jährige Frau. Was soll das? Und dann ziehe ich mein Schlaf-T-Shirt erst in der Küche an? Habe ich kein Schlafzimmer? Was geht bei mir? Oh nein, ist das unangenehm. Und die saßen quasi auf meinem Balkon. So nah war das. So nah war das. Oh, ich wirklich kann nicht mehr. Ich habe mich so geschämt beim Kochen. Ich habe mich so unendlich geschämt beim Kochen. Wirklich.
Ach, du hast dann danach gekocht?
Musste. Ich hatte mir was da aufgetaut und ich hatte voll Hunger. Aber was
und dann
soll ich
saßen
machen?
Die immer
im Dunkeln
noch da.
Kochen? Ja.
Und dann saßen die immer noch da. Das heißt, die Leute, vor denen du dich geschämt hast, haben immer noch auf derselben Zuschauerbank gesessen.
Ja, aber mir ist das ja erst im Nachgang aufgefallen, Jaco. Mir ist das ja erst, nachdem ich meinen oben ohne in der Küche stand, mein T-Shirt runtergezogen habe, habe ich gedacht, da hat sich dann in dem Moment jemand eine Zigarette angezündet und dann dachte ich, oh Gott, da sitzen gerade drei Menschen auf dem Balkon. Und dann habe ich so mit so aufgerissenen Augen, so ein versteinerter Blick, habe ich auf den Herd geguckt und dachte so, okay, das ist jetzt die Stelle, an der ich kochen muss und ich bin konzentriert beim Kochen.
Aber ich find's krass, dass du quasi, wenn du dir vornimmst, die Hose nicht nochmal hochzuziehen, also, dass du dann die unten lässt und dann damit durch die Wohnung gehst, weil ich streif die voll oft bei der Toilette ab und trete die so in die Ecke.
Ich schütze gleich eigentlich in die Hose.
Und dann gehe ich halt los und suche halt eine alternative Hose, aber ich find's nice, dass du die Hose mitgenommen hast.
Ey, ich kann es nicht mehr richtig genau rekonstruieren, aber ich habe auf dem Klo gesessen und dachte, lohnt sich auf keinen Fall hier hochzuziehen.
Energiesparend.
So, und dann weiß ich nicht, ob ich die da vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass die mindestens auf 7:30 hing und dass ich möchte einfach nur sterben, das ist mir so unendlich peinlich. Ich bin mit so Mikroschritten ins Badezimmer.
Hier sind doch
gegangen.
Voll viele Künstlerinnen immer, die zuhören. Könnt ihr jetzt gerade nicht das Bild einmal malen und uns schicken?
Ey, das ist wirklich so unfassbar unangenehm. Und dann habe ich halt auf dem Weg, also vom Klo bis zum Schlafzimmer sind es 2 Meter. Dazwischen ist aber der Flur und vom Balkon aus kann man da in den Flur gucken. Und da bin ich durchgelaufen. Vielleicht hatte ich Glück, vielleicht war ich zu schnell. Aber mit heruntergelassener Hose ist man jetzt nicht ganz so schnell, muss ich zugeben. Also
nee,
es war
auch
nicht
so
effizient.
Ein Schleifen mit den Füßen, ne? Man hebt die Füße nicht richtig ab.
Ich möchte Vergangenheit Samira gerne sagen, zieh die Hose wieder hoch, geh schnell ins Schlafzimmer und zieh sie wieder runter. Lohnt sich eigentlich. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Und
finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, muss ich sagen. Also halt so Dinge, die man zu Hause mit sich alleine macht.
Ja, das stimmt schon. Schön, dass du das so sagst, dass du mit in meinem Team bist und dass du nicht sagst, oh Gott, Samira, ernsthaft? So gehst du durch die Wohnung, wenn du alleine bist? Bah.
Hä, das wäre für mich jetzt nicht, also nee. Ich glaube, das kennt jeder.
Nein, das ist mir klar. Nein, ich bin total froh, dass wir da in einem Team sind. Ach, hier im Podcast ist das ja alles Safe Space, aber im direkten Augenkontakt zu meinen Nachbarn war das kein Safe Space. Das war sehr unangenehm. Ja.
Also in unserer WG in Berlin, da sind auch immer alle, also in ihren eigenen Zimmern halt natürlich so nackig rumgelaufen. Der Kioskbesitzer von gegenüber hat dann mal meine zwei Zimmernachbarin im Kiosk drauf angesprochen. Und er meinte so, ihr seid die WG da oben, wo alle mal nackig vorm Fenster stehen, ne? Und
okay,
das war dann
angesprochen.
Ich musste drüber lachen, weil ich nicht dabei war. Aber in dem Moment, wo du da stehst und weißt, dass du ja auch zu den Leuten gehörst, ist es natürlich schon unangenehm, wenn so ein fremder Mann sowas sagt. Denkst du ja auch, okay, das hättest du jetzt sparen können, ne? Aber ab dem Tag haben dann alle ein bisschen mehr drauf geachtet.
Ja, ich weiß auch nicht, würde ich mir wünschen, dass mir das jemand sagt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur
ganz
genau.
Auf keinen Fall.
Damals in Bielefeld, als ich noch in einer Agentur gearbeitet habe, da war im Hinterhof jemand, der hat jeden Morgen geduscht und der hat jeden Morgen sich auch eingecremt. Ein Mann war das. Und der hat immer, um sich die Beine einzucremen, hatte immer einen Fuß auf die Fensterbank gestellt. Und wir konnten da halt wirklich komplett alles sehen. Und die ganze Agentur hat sich immer gefreut und hat immer gesagt, hier, er duscht wieder. Und dann sind wir mal ins Fenster gegangen. Das war halt auch irgendwie total witzig immer.
Hä, aber jeder braucht doch einen nackten Nachbarn. Das war doch schon bei Friends so. Die hatten auch den Naked Man,
stimmt.
Bei Met Your Mother. Die hatten auch einen nackten Nachbarn, den sie jeden Tag beobachtet haben.
Ja, das stimmt. Ja, und ich bin jetzt auch diese Person.
Ja.
Ich bin der Naked Nachbar.
Du bist die Naked Woman.
Naja, ich freue mich, dass gleich der Vorhang dann kommt. Jedenfalls für ein bisschen mehr Privatsphäre. Ja.
Ja, da fühlt man sich ja auch wohler mit. Oh, Sam,
ja, aber gut, was ist dein
Abfaktor? Ziemlich,
ja.
Ich habe überlegt, ob ich den gar nicht erzähle, weil es ist ein großer Abfaktor und den kann ich jetzt einfach so einen Cliffhanger machen zur nächsten Folge, weil
Das ist ein großer und den erzähle ich auf jeden Fall noch. Aber wir reden schon ganz schön lange und ich habe das Gefühl, also es wird hier draußen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, immer lauter und die Frequenz wird immer höher. Und ich habe das Gefühl, dass das so langsam anfängt, schwierig im Schnitt zu werden, falls du verstehst, okay, was gut. ich meine.
Ja, verstehe ich.
Deswegen okay, überlege ich, ob wir an dieser Stelle aufhören. Wir hatten einen Abfaktor, einen stabilen Fun-Faktor und wir hatten Gruselgeschichten und ein kleines Live-Update. Und da können wir ja nächste Woche anknüpfen. Bin ich nächste Woche schon wieder in Deutschland?
Nee, bitte nicht. Da habe ich eine Deadline. Das kann nicht sein. Wie viel ist heute? Wann kommst du zurück?
Mein Flug geht am 1. November. Das heißt, am 2. November lande ich in Deutschland.
Doch, das ist nächste Woche Dienstag.
Ja, das bedeutet entweder, wir nehmen wenn wir jetzt nicht noch diese Woche aufnehmen, bin ich wieder in Deutschland, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Wahrscheinlich irgendwie am Mittwoch oder so.
Ja, klingt gut. Machen wir so, wie es am besten passt, wie ihr durchkommt. Krass, wie schnell die Zeit verflogen ist. Heftig. Heftig krass, aber ich freue mich auch, wenn du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch richtig doll. Ich habe schon mit Kevin eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich gern machen möchte. So für Winter-Herbst-Ausflüge. Ich freue mich richtig doll auf die kuschelige Jahreszeit. Es wird wahrscheinlich erstmal ein Schock, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige und denke, what the fuck? Aber
wie warm ist es eigentlich bei euch?
So, ich würde sagen, gefühlt 28 bis 30 Grad. Wow. Also tagsüber so 30 und oder so 25 bis 30 und abends wird's jetzt manchmal schon kälter, dass du schon so ab 22 Uhr dir schon Pulli anziehst, sage ich jetzt mal.
Aber ich muss sagen, der Oktober hier war Gold. Ich bin hier häufig auch nur im Pullover rumgelaufen, weil wir irgendwie konstant irgendwas zwischen 18 und 22 Grad haben. Schon krass.
Ja, also das hätte ich auch wirklich gern mitbekommen. Es war ja eine ganz schwere Entscheidung für mich zu sagen, ich skippe den Oktober, weil das ja so mit mein Lieblingsmonat ist. Also ich freue mich wieder nächstes Jahr ganz doll auf den Oktober, weil ich finde, dass der in Deutschland ganz oft sehr, sehr schön ist. Und oft hat man noch so ein paar warme, hattet ihr jetzt auch, ne? Meine Mama hat irgendwie erzählt, ihr hattet auch irgendwie 20 Grad oder so nochmal?
Übelst warm. Ja, Mann, es war richtig, richtig warm. Den einen Tag, Samstag, sind wir spazieren gegangen.
Geil.
Ich dachte, also wir haben draußen gesessen und wir haben so Pullover ausgezogen, saßen mit T-Shirt in der Sonne, weil es einfach übelst geil draußen war, ja.
Oh, das ist übelst Premium. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich muss mal gucken, wie das Feeling ist. Manchmal kann ich was noch so ein bisschen länger ziehen. Ne? Also zum Beispiel, dass ich im Januar noch so tue, als wäre noch Weihnachten zum Beispiel. Manchmal geht das, manchmal fühle ich es gar nicht. Und ich habe es mir für den November vorgenommen, einfach noch so zu tun, als wäre Oktober. Und quasi alle, immer wenn ich jetzt hier bei Netflix reingehe, werden mir halt diese ganzen Herbst- und Halloween-Filme und Serien angezeigt. Und hier vor Ort fühle ich es halt gar nicht. Aber ich habe gesagt, ich hole das im November nach, falls ich es fühle. Aber manchmal ist es auch so, dass ich im November schon in so eine erste vorweihnachtliche Stimmung verfalle. Ich muss mal schauen, wie es dieses Mal ist.
Ich bin gespannt. Aber ich glaube, die ersten zwei Wochen des Novembers, kannst du noch ein Oktobergefühl mit reinbringen?
Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ich hol trotzdem noch mein Kürbis-Teelicht aus dem Keller und stell das hin und ja, mal schauen.
Klingt gut.
Genau. Yes.
Okay, dann, Jaco, schöne Grüße nach Indien. Genieß die letzten
Vielen
Tage.
Vielen Dank.
Und
vielleicht gehe ich jetzt raus und feier Silvester und deswegen auch irgendwie möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen.
Happy New Year.
Happy Diwala, sagt man hier. Dann freuen sich die
Happy
Leute.
Happy Diwala.
Es ist so wie frohe Weihnachten oder frohes Neues zusammen.
Okay.
Ja, auf jeden Fall, ich weiß ja nie, wie viel Trinkgeld ich geben kann irgendwie. Deswegen jetzt gebe ich einfach seit zwei Tagen sehr viel Trinkgeld und sage immer nur Happy Diwala, weil ich denke, jetzt falle ich nicht auf. Sieht so aus, als würde ich ein Geschenk machen, weil Weihnachten ist.
Das klingt gut.
So, und dann freuen die sich voll. Ja, es war schön, mit dir zu quatschen, Sam. Und ich würde sagen,
wir hören uns nächste Woche.
Wir sprechen uns nächste Woche.
Und dann ziehen wir auch wieder ein paar Zettel.
dann ziehen wir wieder Zettel, dann kommt das volle Programm. Das war jetzt quasi eine Ausnahme-Silvester, die Welt geht unter Folge.
Update-Folge.
Gut,
okay, ihr Lieben, schöne Woche. Tschüss.